Ein herzliches Servus und Moin Moin an alle Podcast-Empfangsgeräte da draußen. Es ist heute mal wieder soweit. Das BSN-Team setzt sich zusammen. Ich bin euer Tobi und mit mir an meiner virtuellen Seite sind heute Nils, Dani und ein Gast. Wir haben den Stefan mit eingeladen aus dem Team. Hallo.
Hi.
Hallo zusammen.
Hallo.
Ja, yeah. Gute Laune. Das ist heute vorprogrammiert, denn wir haben was Besonderes vor. Ihr werdet es wahrscheinlich auch schon im Titel dieser Folge sehen. Wir möchten etwas über das Line-Up für die kommende Spiel in Essen 2026 reden und vielleicht das ein oder andere anders machen als manch andere. Das können wir am Schluss besser bewerten. Wir wollen so ein bisschen gucken, finden wir vielleicht die geheimen Perlen oder auf was freuen wir uns? Wo sind wir vielleicht ein bisschen skeptisch? Nicht zwangsläufig die Top 10 von allen Listen, die man jetzt schon sieht und den BGG-Preview-Listen, aber wir gucken einmal so quer durch, wollen das vielleicht auch auf mehrere Folgen verteilen, je nachdem, wie viel Zeit wir selber haben, wo ja, wie uns der Schnabel wächst. Mal gucken, was wir noch so alles finden. Mal so eine allgemeine Frage an euch drei. Seid ihr gehypt auf die Spiel?
Ja, ich ja.
Ja.
Aber richtig, ich habe jetzt schon so Bock.
Nee, du weißt schon, Sarkasmus im Podcast klingt genau wie Begeisterung.
Ich ärgere mich schon wieder total. Nein, das ist wirklich wahr. Ich ärgere mich schon wieder total. Und Sie mögen es mir verzeihen, wenn Sie das jemals hören, dass ich meine Kinder nur 2 Tage abschieben kann.
Ja, ja. Ich muss mich im Nachhinein immer entschuldigen, dass ich dann doch wieder die vollen Tage in Essen bin. Ich habe eine etwas längere Reise und wir fahren dann auch schon immer zum Pressetag am Mittwoch hin. Oh sorry, das habe ich ganz vergessen. Mittwoch bis Sonntag bin ich eigentlich wieder verplant. Okay. Ja, so ist das jedes Jahr. Also da müssen sich die Leute doch danach richten.
Naja, bei mir kommt sie ja mit, die andere Hälfte. Das heißt, wir müssen uns nach Oma richten und die ist da nicht ganz so flexibel.
Ja, für schlechte Planung kann man nichts, ne? Hm.
Ich habe ja schon unterschiedliche Meinungen zum Line-Up gehört. Also manche, die sind überhaupt nicht gehypt oder ne, sind so ein bisschen durchwachsen. Habt ihr so irgendwie so einen Eindruck, dass es dieses Jahr besondere Hype-Titel gibt oder irgendwas, wo ich meine, so die letzten Jahre, dann hatten Seti war dann auf einmal überall und alle mussten nur irgendwie Seti haben. Aber wie ist es dieses Jahr?
Letztes Jahr war es Recall und so, ne? Und Fair Swamp.
Meinst du, das war letztes Jahr auch schon so krass?
Also Recall fand ich schon ziemlich krass, ehrlich gesagt, vorher gehypt.
Ich hatte es mir dann auch geholt auf der Messe, aber ich habe den Eindruck gehabt, danach hat danach niemand geschrien. Und jetzt kommt es dieses Jahr auf Deutsch und ist auch wieder irgendwie in der Vergessenheit.
Es war einfach nicht so gut. Ich habe es auch einmal gespielt und dann war ich so, ja, okay, das, danke, hat gereicht.
Ja, weiß man, weiß
es ist nicht
man
schlecht, es ist kein schlechtes Spiel, aber es war jetzt irgendwie auch nicht, weiß nicht, bei mir hat es irgendwie nicht eingeschlagen.
Hat ja auch einen schwierigen Stand gehabt mit einem direkten Vergleich mit Revive, ja.
Ja. Und dieses Jahr gibt es eigentlich keins, was so raussticht für mich. Also für mich stechen einige raus, so kann ich es nicht sagen, aber zumindest keins, wo ich so das Gefühl habe, die Masse will das unbedingt.
Ich habe auch das Gefühl, das verteilt sich ganz gut irgendwie.
Ja, finde ich auch. Also es gibt so Special Interest Spiele, so die typischen Kickstarter-Perlen, die halt natürlich von vornherein viele Follower haben. Wo man sich dann auch fragt, die ganzen Daumen, die da verteilt werden auf der BGG-Preview-Liste, sind das auch wirklich die Leute, die es dann auf der Messe kaufen oder die es eh schon irgendwie haben? Da können wir ja vielleicht auch nochmal irgendwie drauf eingehen. Filtert ihr das irgendwie besonders, so eine Preview-Liste? Also für alle, die das noch gar nicht kennen, worüber wir hier gerade sprechen, auf der größten internationalen Brettspiel-Website BoardGameGeek gibt es jedes Jahr zur Messe eine Vorschauliste. Da können dieses Jahr die Verlage zum ersten Mal, soweit ich weiß, ihre Einträge selber vornehmen. Das wurde zuvor kuratiert. Und man kann da Daumen vergeben, man kann dann auch einstellen, must have oder interessiert mich oder undecided oder das brauche ich überhaupt gar keinen Fall. Und filtert ihr das irgendwie besonders oder habt ihr da irgendwelche speziellen Tricks, wie ihr auf eure besonderen Picks kommt?
Ich habe einen Tipp. Oder einen Trick besser. Ne? Ja, ich nutze nicht die BGG-Preview-Liste. Ich nutze immer hier das Tabletop-Together-Tool. Kennen wahrscheinlich auch einige. Wird einfach nur auf die Liste quasi verwiesen. Aber du hast viel mehr Möglichkeiten, das zu filtern und dir die Spiele verschiedene Kategorien zu highlighten. Und nutze jetzt schon seit Jahren das Tool. Komme ich ganz gut mit klar. Kannst dann auch die Spiele ausblenden, die du als unwichtig erachtet hast und für mich irgendwie immer noch so die beste Möglichkeit zu filtern. Es gibt ja jetzt auch mittlerweile schon die App von der Spielemesse, aber da sind ja bei weitem auch nicht alle Spiele drin, die in der Preview-Liste drin sind. Man munkelt, da müssen die Verlage Geld für zahlen, dass die Spiele in der App auftauchen, aber deswegen nutze ich halt auch andere Tools.
Ja, davon habe ich auch schon gehört von, wie heißt es nochmal, Tabletop Together. Habe ich gehört, nehme ich mir jedes Jahr immer vor und dann bin ich immer zu faul und arbeite direkt mit der BGG-Liste. Also für mich reicht das und dann mache ich noch parallel eine Excel-Liste auf.
Excel-Liste habe ich auch noch, da bin ich auch noch ganz oldschool.
Ich habe das erstmal drauf geguckt in der Vorbereitung auf heute, wenn ich ehrlich bin. Ich habe vorher gar nicht nachgeguckt. Ich hole mir dann irgendwelche Content-Creator an, die da ein bisschen was erzählen oder scroll da mal so ein bisschen durch Videos durch oder sonst irgendwas. Und dann war es wirklich so, als wir beschlossen haben, hier dieses Format zu machen, dass ich dann anfing, okay, jetzt gucke ich einfach mal in die Liste rein. Und dann habe ich auf, ich glaube sogar, das erste Mal nach Hotness sortiert und mal so ein bisschen durchgescrollt, aber auch nicht alles. Und dann nach neueste Einträge und so. Ab und zu mal wieder so ein bisschen reinguckt. Und dann findet man irgendwie, ganz ehrlich, auch einfach nur so durch Cover, die mich ansprechen, die dann irgendwie mal neugierig machen, doch relativ viel zum Gucken. Es sind ja jetzt auch schon wieder knapp 900 oder so, glaube ich. Ne? Also das alles durchzugehen und wirklich aufzunehmen, ist ja eigentlich unmöglich.
Ja, und vieles musst du auch wirklich nach dem Cover beurteilen, weil du einfach noch gar nichts weißt, außer vielleicht Verlag und Autoren. Ja, also für mich ist auch immer ganz hilfreich, wenn ich nach der Community Stats gucke, weil die Daumen, das heißt vielleicht auch wirklich nur, dass die Leute sich das irgendwie bookmarken wollen. Aber Community Stats, wenn du dann wirklich siehst, wie viele finden das als Must-Have und wie viele sind einfach nur interessiert und oder undecided. Das habe ich für mich persönlich aber auch ein bisschen ausgenutzt, indem ich dann sage, okay, jetzt für Brettspiel-News gucke ich mir halt manche Titel eher so als undecided an, damit ich das ein bisschen auf dem Schirm habe und weiter verfolgen kann. Aber für mich selber nutze ich dann vielleicht andere Sachen. Also ob man jetzt diese Preview-Liste auch wirklich für bare Münze nehmen kann, was den Hype-Meter angeht. Wir sehen ja auch dann auf allen möglichen vor Ort Abstimmungen, Fairplay-Liste etc. Da gibt es dann auch auf einmal ganz andere Spiele auf deren Liste, wenn man wirklich auf der Messe ist. Dann hört man, oh, habt ihr dieses Spiel dann schon gehört? Ich glaube, Faraway war mal auch genauso ein Titel, der poppte auf einmal auf der Messe auf und danach musste das unbedingt jeder haben. Und zuvor hatte es keiner so wirklich auf dem Schirm, zumindest meiner Wahrnehmung nach.
Also wie Compile, ne?
Compile, genau das Gleiche, ja. Wobei im Vorfeld auch manche Content-Creator darüber schon berichtet hatten. Ja, genau solche Titel.
Guckt ihr euch noch irgendwie, ich sag mal, YouTube-Videos oder sowas an? Ich habe das Gefühl, so die letzten Jahre interessieren mich da so die ganzen Preview-Listen immer weniger, weil gefühlt jeder Content-Creator den gleichen Scheiß in seiner Liste hat. Meistens so die heißen Titel, die die meisten Daumen hoch haben. Und irgendwie, also die letzten 2-3 Jahre habe ich mir, glaube ich, gar keine Preview-Videos mehr angeguckt. Ist das bei euch anders? Nils hat es ja gerade schon angeteasert.
Ich habe die sonst die Jahre eigentlich auch immer ganz gerne geguckt, aber dieses Jahr tatsächlich auch noch nicht. Ging es da wie Nils. Ich habe jetzt in Vorbereitung zu dem Format auch erst angefangen, durch die Listen zu gucken und habe noch gar ein YouTube-Video, glaube ich, geguckt, weil mein Mann das angemacht hat, aber ich habe mich noch gar nicht da so durchgeklickt dieses Jahr. Nee.
Also ich habe mir da einen rausgepickt, der irgendwie immer mal wieder Videos rausbringt und dann relativ schnell da durchgeht quasi. Und wenn du dann, der hat auch Bookmarks drin und dann kannst du halt relativ schnell auch mal einfach überspringen und zum nächsten, was er dann irgendwie anteasert und kurz. Und dann kriegst du relativ schnell, wenn es Titel sind, die dich vielleicht interessieren, Eindruck, ob du dann einfach gleich zum nächsten gehst oder ob das wirklich einer ist, wo du dich mal näher informieren willst. Das funktioniert für mich momentan ganz gut, muss ich sagen.
Und ich bin dieses Jahr tatsächlich wirklich primär die Liste durchgegangen und habe mir einzelne Spiele schon mal vorab rausgesucht und dann da gezielt nach Videos geguckt. Bei manchen Spielen hast du dann auch schon im Vorfeld GenCon-Preview-Videos irgendwie gesehen oder auch wirklich Live-Bilder, englischsprachig. Ich habe mir jetzt auch im Vorfeld zu dieser Folge 2 Videos auf Italienisch angeschaut und ich fluche auch immer wieder, dass sich YouTube da automatisch einstellt und diese KI-Übersetzung mit reinbringt. Und heute wollte ich es unbedingt mal nutzen und ich habe diese Einstellung nicht gefunden. Und die Untertitel waren absolute Katastrophe. Das klang wie klingonisch auf echt. Also da gibt es halt manchmal auch Perlen und Titel, da will man unbedingt was wissen. Es gibt dann Content, aber um es dann inhaltlich zu verstehen, ist es dann doch nochmal deutlich schwieriger. Deswegen machen wir ja heute diese Folge, um auch mal vielleicht nicht nur die Top 10 oder Top 20 durchzusprechen, sondern auch mal ein paar andere Titel. Jo, wollen wir direkt anfangen?
Sehr gerne.
Schön warm geredet. Ich würde es mal ganz uneigennützig sagen, ich fange mal an, weil ich gerade schon eben über YouTube-Videos gesprochen habe, sonst vergesse ich später die Überleitung. Ich habe mir italienische YouTube-Videos angeschaut zu einem Spiel von Cranio Creations namens Oil Rock. Und Cranio Creations, die haben in der Vergangenheit, in den letzten Jahren, immer so gehobene Euro-Spiele rausgebracht. Ants oder die Ameisen von Amyra oder Amyria, was dann beim PD-Verlag auf Deutsch rauskam, war die Neuheit vom letzten Jahr, dann zuvor, oder nee, auch letztes Jahr, Railway Boom. Ich hoffe, ich habe den Titel jetzt nicht irgendwie durcheinander gebracht, wo ich überhaupt nicht eingestiegen bin, aber das waren immer irgendwie, die haben schon ein gutes Portfolio. Und Oil Rock erinnerte mich vom Cover total an Wasserkraft. Barrage. Also die gleichen beige-grünen Farben, ein großer Ölförderturm. Es ist ein Erstlingswerk von Marco Piola Caselli. Da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, aber Cranio Creations, die bringen halt auch nicht irgendwie jedes Spiel raus. Was macht man in dem Spiel, soweit ich das gesehen habe und soweit mein nicht vorhandenes Italienisch mich da weitergebracht hat? Man hat ein etwas besonderen Rondell-Aktionsauswahlmechanismus, würde ich mal sagen. So drehbare Scheiben, wo man seine Aktionsworker platziert auf Aktionsfelder. Und da gibt es so einzelne Felder, wo man seine normale Worker platzieren kann und dann die großen Manager-Worker, die kann man dann Zwischenfelder platzieren und da Aktionen dann nochmal oder Doppelaktionen ausführen. Aber man ist da, glaube ich, limitiert auf 3 Worker in 4 Runden, also wieder nur 12 Züge. Das triggert mich als Eurospieler dann sofort. Oh, ich muss irgendwie was optimieren. Sei wohl auch schon Analyse-Paralyse-lastig. So viel habe ich dann, ich glaube, Analyse-Paralyse heißt auf Italienisch dann auch sehr, sehr ähnlich. Das habe ich da rausgehört. Ja, und dann baut man irgendwelche Züge und Strecken in Hex-Tiles. Es sieht nicht so hübsch aus, also vielleicht nicht so modern. Das Design von Giovanni Calore und Clemens Franz.
Das Cover finde ich cool, aber du hast recht, der Rest sieht ein bisschen trist aus.
Das Spielmaterial ist ein bisschen trist, ja. Muss mich dann vielleicht mal überzeugen. Und das war so einer der Titel, dachte ich mir, oh, das muss ich unbedingt vorstellen. Ne? Also Cranio Creations, bis dann irgendwie der Titel dann in einem Jahr auf Deutsch vielleicht rauskommt oder länger. Weiß ich nicht, ob ich da jetzt immer noch sage, das brauche ich unbedingt. Vielleicht teste ich das auch erst auf der Messe an. Habt ihr von dem Titel schon mal was gehört? Oder gesehen auf der Preview-Liste?
Gar nichts. Und wenn ich mir so das Spielbrett angucke, wäre das auf jeden Fall auch so ein Spiel, wo ich auf der Messe einfach dran vorbeigehen würde, muss ich sagen, weil es mich gar nicht optisch anspricht. Ne? Also Thema,
das habe ich mir fast schon gedacht.
So bisschen was mit anfangen. Ist jetzt halt auch nicht das Innovativste, aber ja, aber es sieht einfach unfassbar langweilig aus von der Optik, muss ich sagen.
Ich finde auch dieses eine Bild so geil. Also wenn du bei Board Game Geek guckst, da muss man echt mal auch den Zuhörern vielleicht, wenn ihr da Interesse habt, einfach mal reingucken. Da gibt es ein Bild, da ist das Spiel auf so einem Holztisch und der Holztisch sieht einfach genauso aus wie das Spielbrett. Und man weiß gar nicht, wo der Tisch aufhört.
Ja,
und das Brett anfängt.
Ja.
Ja, und es ist kein schöner ist Holztisch, braun, ja. Ne? Das muss man noch sagen.
Nee, genau, so dunkler.
Ich finde auch das Cover hätte mich jetzt auf jeden Fall angesprochen, so wenn das irgendwo steht, aber ich glaube auch, wenn es aufgebaut auf dem Spieletisch wäre, ich würde wahrscheinlich auch weitergehen.
Ich denke so farblich Barrage oder Wasserkraft ist jetzt farblich jetzt auch nicht irgendwie so der Bringer. Hat natürlich dann auch ein bisschen eine andere Präsenz als dieses Spiel jetzt hier, aber es hat mich zumindest thematisch sehr daran erinnert. Ob das jetzt viel trägt, muss man dann halt mal sehen. Aber war zumindest mal so ein interessanter Pick, der jetzt nicht ganz weit oben ist.
Ja, man muss ja auf jeden Fall sagen, ja. Positiv erfreuen kann man. Es sieht so aus, als würde es nicht viel Platz wegnehmen, ne?
Das stimmt.
Aber das habe ich auch gehört, ne? Also steht zwar auf der Schachtel 90 Minuten, das ist dann doch wieder ein 2,5-Stunden-Brecher, wenn man das zu dritt spielt. Aber ja, nimmt nicht wirklich viel Platz weg, wobei man die Playerboards zusammen mit dem Spielbrett auf den Bildern nur so halb ansehen kann. Ja, also ein normaler Tisch sollte da, glaube ich, ausreichen. So viel zu Oil Rock. Mehr können wir eigentlich nicht erzählen. Ich hab versucht, mir die andere Leitung durchzulesen. Die gibt es tatsächlich auch schon auf Englisch. Aber ja, ich lasse mich da persönlich einfach mal überraschen.
Ja, soll ich einfach mal weitermachen?
Ja.
Gerne.
Ja, wer mir schon ein bisschen zuhört, weiß, dass ich immer ein Auge offen habe nach dem nächsten Teespiel. Auch wenn ich irgendwie seit Jahren, ich weiß nicht, ob man direkt enttäuscht sagen kann. Aber wenn ich so meine ersten Berührungen so mit Tolkien, Teotihuacan und so, das waren alles so einschneidende Brettspielerlebnisse für mich quasi. Und auf sowas warte ich. Und seit, weiß ich nicht, es fehlt halt irgendwie, es kommt irgendwie nicht mehr. Und ich fand Tabantinsuyu immer noch ganz gut, aber danach Tebai hat mich letztes Jahr nicht gekriegt. Ich spreche es falsch aus. Chancha oder so hat mich nicht gekriegt. Transgalactica steht hier immer noch rum, ungespielt. Und weil ich irgendwie auch ein bisschen Angst davor habe, was kommt und so. Und deswegen fange ich an mit dem nächsten Teespiel. Und ich bin so gespannt, ob da dann endlich dieses Branding drauf ist, was er irgendwo mal in so einem Interview angekündigt hat, dass das ein eigenes Branding kommt für die Teespiele. Und zwar ist es diesmal Thessaloniki, wieder von Daniele Taschini, wieder bei Board & Dice. Und es gab schon bei der Spieleschmiede eine Kampagne, wo die deutsche Version finanziert wurde. Also auf Deutsch kommt es dann über die Spieleschmiede. Und ich vergesse mal den Verlag, ist ja nicht so wichtig. Ich fange mit dem an, weil es mich bisher am wenigsten gekriegt hat von den Titeln, die ich so im Auge hatte. Aber ich möchte es der Vollständigkeit einmal erwähnen, weil das vielleicht auch noch mehr Leute doch irgendwie so ein bisschen immer interessiert, was da so als nächstes kommt. Ja, in Thessaloniki geht es um Thessaloniki und ich fange jetzt, mach's ein bisschen langweilig. Es scheint eher vom ersten Blick überhaupt nichts zu sein, was irgendwie heraussticht. Zumindest auf den ersten Blick. Es sind Leisten, man sammelt Waren, man bringt Waren auf Schiffe oder man kauft irgendwelche Mosaike und macht dann Set Collection oder macht Statuen Set Collection oder was weiß ich. Also das scheint auf den ersten Blick erstmal wirklich so ein bisschen, und es tut mir so leid, weil es vielleicht auch einfach ein total gutes Spiel ist, wenn man es dort auf dem Tisch hat. Aber auf den ersten Blick sieht es voll 0815 aus und sticht überhaupt nicht hervor. Und wenn man dann aber weiter guckt, dann findet man irgendwann auch in den Regeln, die habe ich so ein bisschen überflogen, eine Mechanik, die mir so, glaube ich, noch nicht begegnet ist. Und zwar haben wir drei Arbeiter, nicht neu, die gehen über so rondellmäßig Felder, nicht neu. Auf den Feldern können dann abspielermäßig bis zu drei Arbeiter stehen oder so, ist auch nicht neu. Man kann die alle gegenseitig rauskicken, muss dafür dann eventuell Geld beziehen. Das ist alles nicht neu. Was aber neu ist dabei, wie man die Ressourcen sammelt, das habe ich so noch nicht gesehen. Denn es gibt überhaupt keine Möglichkeit, so wie man das sonst kennt, irgendwie an Ressourcen zu kommen. Die einzige Möglichkeit, die ich bisher gesehen habe, und es kann auch sein, dass ich was übersehen habe, sind die andersfarbigen Arbeiter, die auf den Feldern stehen. Denn da, wo ich hingehe, also als allererstes bewege ich immer einen meiner Arbeiter und dann halt abhängig davon, welche Art Arbeiter, kostet das eventuell halt Geld oder auch nicht. Und im nächsten Schritt sammle ich dann Waren, abhängig davon, welche farblichen Arbeiter da schon stehen. Und das scheint zumindest für mich so die einzige Variante zu sein, da irgendwie an Ressourcen zu kommen. Und die Ressourcen muss man dann auch irgendwie im Spielverlauf, also man hat die dann erstmal, aber da muss man die halt vorbereiten im Spielverlauf, um die auch wirklich letztlich einsetzen zu können. Und ich glaube, dass das was ist, was ich so noch nicht gesehen habe, zumindest auf den ersten Blick, dass ich dann gedacht habe, ja, ich muss es doch auf jeden Fall einmal haben und einmal spielen oder zumindest irgendwo spielen, wenn ich es nicht selber kaufe. Denn das klang dann schon wieder so wie, da könnte was drinstecken. Und deswegen bin ich auf jeden Fall so ein bisschen, nicht gehypt, aber auf jeden Fall neugierig geworden, auch wenn der Rest echt so sehr klassisch trocken euromäßig und nicht besonders klingt.
Der Verlag hat sich ja, glaube ich, auch sehr große Mühe gegeben, möglichst alles Spielmaterial in Nahaufnahme zu zeigen, damit man das große Spielbrett nicht sieht oder daraus keine Schlüsse ziehen kann. Worum geht's eigentlich in dem Spiel? Ich sehe nur irgendwie in Großaufnahme die einzelnen Tokens und dann verblurrt irgendwelche Felder daneben und Karten. Aber das hat mich da schon irgendwie gar nicht so gekriegt. Ja, und ich habe zwar gesehen, okay, Daniele Taschini muss ein T-Spiel sein, wenn es mit T anfängt, klar. Aber ja, wie wir auch schon zu Genüge gesprochen haben, also irgendwie die Qualität der T-Spiele ist in der letzten Zeit nicht so stabil gewesen. Und ja, dann ist es tatsächlich auch nicht so sehr mehr auf meinem Radar, auch wenn ich Tolkien zumindest sehr schätze und andere
ja,
T-Spiele.
Ja, es ist, ich sag ja, ne, also ich meine, sagst Tolkien, dann denken alle an die Zahnräder, ne, komme ich nachher nochmal zu übrigens.
Genau.
Dann denkst du an Teotihuacan, denken alle an die Pyramide in der Mitte. Bei Tekkenyo denken alle an den Obelisken und das Drafting und so. Und ja, dann war Tavernsen Tsuyu, fanden viele nicht so gut. Mir hat das halt, wie gesagt, noch gefallen. Und das fand ich auch ganz witzig mit, ich muss erstmal Kartoffeln bezahlen, um die Ecke gehen zu können und so. Das fand ich irgendwie witzig. Und diesen Arbeitermechanismus, weil ich krieg mehr Aktionen, wenn ich irgendwie farblich passende Arbeiter habe und drumherum Arbeiter stehen. So, das fand ich irgendwie einfach witzig. Das war halt auch cool zum Denken und so. Und dann ließ es irgendwie nach. Ich fand bei Tabanusi, das haben ja viele immer überhaupt nicht auf dem Schirm, da war auch der Mechanismus, wie ich mich bewege, noch ganz witzig. Das Material war eine Frechheit. Und auch das, was man dann so gemacht hat, war eigentlich wieder so 0815. Aber auch der Mechanismus, wie man da so über die Würfel immer bestimmt hat, auf welchen nächsten Spot man gehen will und so, fand ich irgendwie ganz cool. Aber weiß ich nicht, seitdem fehlt es mir irgendwie. Ich bin gespannt auf jeden Fall und gebe die Hoffnung nicht auf, habe ich mir fest vorgenommen.
Die letzte Bastion in Deutschland für die T-Spieler bleibt immer noch Nils vom ESN-Team.
Schön, dass einer gespannt ist darauf, ja.
Ja, und selbst gespannt, also letztes Jahr war es T-Bay zum Beispiel, wusste ich mit David Tucci, das würde mich interessieren, da war ich richtig gespannt und dann hat mich das auch ein bisschen geärgert. Aber dieses Jahr kann ich gespannt nicht mehr sagen, aber auf jeden Fall neugierig. Fühlt sich aber nicht mehr so an, wie ich muss es auf jeden Fall schnell haben und spielen und gucken oder so, ob das jetzt in einem Jahr passiert oder in anderthalb oder in einem halben, ist alles egal. Ne? Also letztes Jahr um diese Zeit hatte ich schon vorbestellt.
Das wollte ich gerade fragen, du hast jetzt nicht in der Spieleschmiede das schon irgendwie unterstützt.
Nee, ich habe noch nicht mal vorbestellt irgendwo und wie gesagt, letztes Jahr hatte ich, also Tjanja und Tebay hatte ich noch beide vorbestellt und dann beide auch zeitig hier und so. Das habe ich
dieses Jahr. So werden die Fans auf der Strecke gelassen.
Ja.
Traurig ist das.
Weiß es nicht.
Aber ja, vielleicht lernen sie ja irgendwann raus. Mal gucken. Ja, soll ich mal weitermachen? Ich habe nämlich auch ein T-Spiel mitgebracht. Und zwar mein T-Spiel, eigentlich hätte ich gerade bei Tobi eine bessere Überleitung gehabt, aber mein T-Spiel ist jetzt Timeless Journey, auch von einem italienischen Verlag, von Lirius Games. Die haben uns vor einigen Jahren schon das sehr nerdige und gute Age of Comics gebracht. Das ist ein sehr kleiner Verlag. Genau, und das Timeless Journey konnte ich vor 2 Jahren schon auf ein Spiel anzocken. Da hatte der Giacomo, der Autor von Age of Comics, einen Prototypen dabei. Und ja, worum geht's thematisch? Es geht eigentlich so um den ersten Massentourismus der Geschichte, und zwar um die Italian Grand Tour. Das war ja irgendwie so im 18., 19. Jahrhundert, war das irgendwie so ja, der heiße Scheiß, nach Italien zu fahren und da irgendwie Urlaub zu machen, da rumzureisen. Und ja, das Thema wird jetzt in dem Spiel aufgegriffen. Wir sind halt einer dieser Reisenden und fangen dann an, den Stiefel von oben nach unten durchzureisen. Fangen ganz oben an in Turin bis, ich bin jetzt nicht so geografisch fest, glaube unten ist Palermo oder sowas. Können wir noch Rom, Venedig etc. alles besuchen. Genau, eigentlich thematisch. Irgendwie nichts Besonderes, aber irgendwie fand ich es dann doch wieder ganz lustig und habe mich, nachdem ich vorher, vor 2 Jahren dann Age of Comics bei ihm am Stand gespielt hatte, mich dann direkt umgesetzt an den nächsten Tisch und eine Runde Timeless Journey gespielt. Ja, wie läuft das ab? Wir spielen 5 Runden. Wir haben eine Aktionsphase, wo wir unsere Handkarten immer ausspielen mit verschiedenen Aktionen und wir können Ketten bilden. Das heißt, spielen wir eine Handkarte aus, wo wir die Aktionskategorie zuvor schon ausgespielt haben, können wir alle Karten, die wir zuvor ausgespielt haben, die zur selben Kategorie gehören, nochmal aktivieren. Das war schon mal ganz nett und belohnt. Und wir reisen dann halt mit den Karten. Wir haben verschiedene Aktionen auf. Wir können uns bewegen von einem Ort zum anderen. Wir können Städte erkunden. Wir können berühmte Persönlichkeiten nachher treffen. Du triffst dann hier Goethe, du triffst Edison und wer auch alles da in der Zeit angesagt war. Ja, du kannst die Städte erkunden, du kannst dann mit Leuten ins Gespräch kommen, dort Erkenntnisse bekommen und du hast so ein schönes Journal, wo du dann quasi später so, ich sag mal, deine ganzen Reiseerfahrungen eintragen kannst und am Ende dann nochmal Siegpunkte sammeln kannst. Und so eine kleine Deckbuilding-Komponente noch drin. Am Ende jeder Runde gibt es auch so einen Kartenmarkt. Da kannst du dir dann neue Karten erwerben und je nachdem, wie viele verschiedene Aktionen du in deiner Runde gespielt hast, kannst du dann halt bessere Karten machen. Es gibt drei verschiedene Kategorien hier, also nicht schlecht, mittel, stark. Hast du nur ein oder zwei verschiedene Aktionen gemacht, darfst du halt nur aus der schwächsten Kategorie eine Karte nehmen und je mehr verschiedene Aktionen du gemacht hast, desto besser wird die Karte halt, die du nehmen kannst. Bekommst sie direkt auf die Hand und kannst sie direkt in der nächsten Runde einsetzen. Ja, optisch, ist glaube ich so der Thematik geschuldet. Sieht so ein bisschen altbacken aus, aber ich finde für das Thema des Spiels irgendwie wieder passend. Und wo ich es gespielt habe, es hat sich so richtig irgendwie entspannt und belohnt angefühlt. Ne? Eigentlich so vom Thema her ist das jetzt eigentlich kein Spiel für mich, aber ich weiß nicht, gerade so dieses Kettenbilden mit den Karten, die du ausgespielt hast, dieses entspannte Rumreisen. Dann besuchst du die Städte, da kannst du dann halt mit Leuten in eine Diskussion kommen. Du kannst dann auch Brieffreundschaften aufbauen. Das heißt, wenn du mit jemandem in der Stadt eine Brieffreundschaft hast, kannst du auch, wenn du später weitergereist bist, diesen Typen kontaktieren und die Aktion dann quasi nochmal machen, weil du eine Brieffreundschaft hast. Du schreibst dann einen Brief und kannst dann seine Aktion dann quasi nochmal benutzen. Und ich habe auch den Kickstarter unterstützt. Man muss sagen, der hatte vor anderthalb Jahren schon mal eine Kampagne gestartet, die lief nicht so gut, die wurde dann auch abgebrochen. Ich glaube, die war einfach schlecht designt, hat dann irgendwann später die Kampagne nochmal gestartet. Lief jetzt auch nicht Bombe, muss man sagen. Ich glaube, das liegt halt auch so ein bisschen an der Thematik des Spiels. Ne? Also ist jetzt halt kein Sci-Fi-Geballer oder Elfen-Zwerge-Fantasy-Game. Aber ich muss sagen, ich freue mich riesig drauf, weil ich das sehr gut in Erinnerung habe von später, von früher. Und bin mal gespannt. Material sieht auch gut aus. Du kriegst Acryl-Standys dabei, du hast dieses Journal, was wirklich wie so ein kleines Tagebuch ist, was du aufklappen kannst, wo du dann deine Erinnerungen, deine Erkenntnisse aus den Städten reinlegen kannst, später werten kannst. Ich bin auf jeden Fall auf das Spiel, freue ich mich drauf, ein bisschen gehypt. Weiß noch nicht, ob es vor der Messe bei mir ankommt, sonst werde ich bestimmt auf jeden Fall nochmal meine Regeln auffrischen und mir es auf der Messe erklären lassen. Habt ihr schon mal was davon gehört?
Ich muss mal ganz ehrlich, ich war so die ganze Zeit so, Reisespiel und so, okay. Und dann klicke ich durch und habe hier ein Foto mit den Standys und da steht Mary Shelley neben Mark Twain. Na, das wäre mal eine interessante Diskussion, würde ich sagen. Ne? Irgendwie Frankenstein trifft Huckleberry, ne? Und ja. War das nicht Tom Sawyer? Ja, ne, passt, ne? Da wäre ich gern dabei.
Ich habe die Standys auch gesehen, und also wo jetzt Stefan gesagt hatte, die große Reise durch Italien oder sowas, da hatte ich irgendwie so Flashbacks an den Deutschunterricht damals in der Schule und dachte mir, wenn da jetzt Goethe mit dabei ist, und Goethe ist auch noch mit dabei, selbstverständlich, ja. Ja, das Cover erinnert mich so ein bisschen an so ein Caspar David Friedrich Bild, ne, so der Wanderer, der da auf die Stadt irgendwie blickt. Also ich glaube, da hat man sich auch was dabei gedacht. Und die nicht so erfolgreiche Kickstarter-Kampagne, die hatte ich auf dem Schirm. Und deswegen war aber auch irgendwie der Titel nicht so wirklich bei mir präsent.
Kann ich voll
nachvollziehen. Umso erstaunlicher, dass du es schon gespielt hast und jetzt sagst, da bist du schon ein bisschen interessierter dran.
Ja, also wie gesagt, also ich kann es voll nachvollziehen, wenn ihr sagt, euch spricht das optisch und thematisch nicht an. Mich eigentlich auch nicht, muss ich sagen. Aber wie gesagt, ich hatte es dann ausprobiert und es hat sich einfach irgendwie entspannt, spaßig angefühlt, das Spiel. Ne? Also da ist eigentlich so nichts in dem Spiel dabei, wo ich sage, das ist genau meins, aber ab und zu muss man ja auch mal irgendwelche Spiele ausprobieren, die einem nicht ansprechen und wird irgendwie positiv überrascht. Ne? Und das war jetzt halt einmal so ein Fall. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist ein super kleiner Verlag mit einem super sympathischen Autor. Wenn ihr die seht auf der Messe, sind wahrscheinlich wieder in Halle 4 irgendwo, könnte ich mir vorstellen. Einfach mal hinsetzen, erklären lassen und gucken, ob es was für euch ist. Ne?
Ich glaube, das mache ich. Nestore Mangone ist ja auch nicht ganz unbekannt, ne? Der ist ja irgendwie Teil von dieser Italo-Connection da mit Luciani, Lupiano und
Nicht für alles, ne?
Also klang jetzt interessant, wie Stefan halt davon erzählt hat. So optisch wäre ich jetzt auch dran vorbeigegangen, aber auf jeden Fall, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, dass man dem Spiel das gar nicht zugetraut hätte und gesagt, thematisch nicht so, optisch nicht so, und dann wird es eins der Liebsten im Regal. Das kann auch passieren.
Ja. Dani, willst du weitermachen?
Ja, dann nehme ich doch auch ein Spiel mit Tee, also zumindest in der englischen Version, die jetzt rauskommt. Und zwar Three Sisters, die Harvest Edition. Drei Schwestern kam auf Deutsch, ich glaube 2022, muss um den Dreh gewesen sein. bei Schwerkraft raus, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Und ich habe damals gar nichts von diesem Spiel gehört, mitbekommen. Wir haben es auf der Messe stehen sehen, stand noch ein Exemplar an der Seite. Und weil es mich optisch so angesprochen hat, vom Cover haben wir es gekauft. Und meiner Meinung nach ein sehr schönes, komplexes und verzahntes Roll and Ride. Und jetzt habe ich mich gefreut zu sehen, dass da eine Neuauflage von rauskommt zur Spiel, die das Spiel halt wieder rausbringt, plus einem Kampagnenmodus mit 12 Kapiteln und neuen Inhalten und neuen Komponenten. Und ob das jetzt wirklich zum Kaufen interessant ist, weil wir das Grundspiel, also wir das Spiel ja da haben, das alte. Aber ich habe mich auf jeden Fall sehr darüber gefreut, weil ich das Spiel halt schon kenne, wir das einige Male gespielt haben und ich das sehr mag. Und ja, ich das damals als sehr unter dem Radar wahrgenommen habe. Und jetzt hat es nochmal so einen zweiten Anlauf. Und ich fände es schön, wenn man dann irgendwie mehr drüber spricht und mehr davon hört.
Ja, ist ein Spiel, das bei mir auch irgendwann eingezogen ist. Ich weiß auch nicht, auf wessen Empfehlung, aber es war auf jeden Fall auf eine Empfehlung. Irgendwann fällt es mir bestimmt wieder ein. Und ich wollte auch irgendwann mal ein BSM-Team darüber sprechen. Also das müssen wir uns mal unbedingt aufheben, wenn du es auch hast. Ich habe mich jetzt bei dieser Harvest Edition nämlich auch gefragt, was macht es da so groß neu, außer jetzt vielleicht ein bisschen Artworks, jetzt wo ich gerade so durchschaue, da ist so ein schönes Inlay auch noch mit dabei. Aber wenn du sagst, so auch noch Kampagne mit dabei, das tut dem Spiel wahrscheinlich auch nicht weh. Also das kann man durchaus auch mal... Weil ich habe so einen Eindruck bei Three Sisters, also was man da ja macht, ist ja, man baut landwirtschaftlich baut man da zum einen an oder man muss irgendwie auch so den Bauernhof ein bisschen mit ausbauen mit unterschiedlichen Gerätschaften. Das wirkt sehr sandboxy. Ja, man hat sehr viele Möglichkeiten, in welche Richtung man gehen möchte. Und die Three Sisters ist, glaube ich, so eine besondere Anpflanzfolge oder Kombination an verschiedenen Gemüse, die halt besonders gut funktioniert. Und
Junge Tobi, wo hast du das Wissen her?
Ja, da steht in der Anleitung.
Das weiß ich auch nur durch das Spiel.
KI-Agenten nebenbei laufen, ey.
Ach, Stefan, jetzt hätte ich ja ein bisschen glänzen können. Ach Mann, jetzt musste mir das kaputt machen.
Die profitieren in dieser Art, sie nebeneinander zu pflanzen, halt voneinander. Den Schatten, den die eine Pflanze der anderen spendet. Und irgendwie so ist es eine sehr gute Kombination. Deshalb nennt man das so. Genau.
Genau, dass quasi die Bohnen am Mais selber auch hochwachsen können. Und das haben die tatsächlich auch thematisch damit mit eingebaut, dass du dann, ich hoffe, ich erzähle jetzt auch keinen Quatsch, aber dass du den Mais zuerst anpflanzen musst. Der darf nicht niedriger sein als die Bohnen oder die Bohnen dürfen nicht höher sein als der Mais. Und drumherum pflanzt du dann noch die Kürbisse. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass du halt da sehr viele Freiheiten hast, wie du was machst, worauf du dich spezialisierst und das dann auch, wie Dani meinte, sehr komplex werden kann. Und wenn man das ein bisschen an der Hand genommen wird durch so eine Kampagne, ich glaube, das tut dem Spiel echt gut.
Mhm. Und du kannst auch gar nicht immer alles machen. Du musst dich auf Sachen spezialisieren. Also es ist auch so ein Spiel, wo ich manchmal denke, mir raucht der Kopf einfach, weil ich habe jetzt noch drei Kreuze, die ich machen kann. Oder waren es vier? Warte, ich habe wirklich angefangen, mir nebenbei zu notieren, weil es dieses, du machst da ein Kreuz, dann kriegst du dadurch ein Bonuskreuz für das andere Feld. Da schaltest du wieder was anderes frei in einer anderen Kategorie. Und das nachzuhalten, da muss man wirklich beibleiben, wo man so denkt, ach ja, gemütlich, cozy, roll and ride, mal ein bisschen weniger denken. Nee.
Ja, sieht auf jeden Fall interessant aus. Ja, erstmal krass, dass das hier jetzt mittlerweile auch ein Bildungspodcast geworden ist. Ich kann nicht mitbekommen. Aber ich muss auch sagen, ja, du hast gerade auch das Insert angesprochen. Ist das direkt dabei? Das sieht ja aus wie 3D gedruckt und super hochwertig. Das ist, glaube ich, somit das hochwertigste Insert, was ich je gesehen habe in einem Brettspiel, vor allem in so einem kleinen Brettspiel. Ne? Ist ja auch eine kleine Schachtel. Und erinnert mich so ein bisschen von der Optik an so einen Uwe Rosenberg, Agricola, alle Erde, so ein bisschen. Thematisch passt das natürlich auch rein, aber ja, auf jeden Fall interessant. Ne? Solche Themen gehen bei meiner Frau auch eigentlich immer ganz gut. Könnte man sich bestimmt mal anschauen, wenn jetzt hier schon so positives Feedback kommt.
Ich glaube, da müssen wir vorsichtig sein bei meiner Aussage zum Insert. Ne? Also wie du jetzt auch selber sagst, wenn es 3D gedruckt ist und da ist irgendwie so ein Foto mit aufgenommen worden. Man macht, glaube ich, auch mit dem Spiel, was jetzt aktuell noch auf Deutsch erhältlich sein sollte, nicht falsch. Ja, und nee. Ja, wir müssen nur mutmaßen, was die Kampagne dann nochmal extra macht.
Ich weiß auch nicht, ob ich da nicht warten möchte, je nachdem, wie textlastig das Ganze ist. Also es schränkt einfach den Kreis mit den Menschen, mit denen man spielen kann, ein, manchmal, wenn die Sachen auf Englisch sind. Und ich weiß nicht, ob ich es unbedingt jetzt sofort auf Englisch haben muss, wie hoch die Chancen da stehen, ob es eine deutsche Variante gibt. Aber abwarten.
Ja, cool. Dann wäre ich im Bunde, glaube ich, wieder dran. Ich würde einfach mal mit dem nächsten Titel weitermachen. Und wir haben jetzt sehr lange ausgehalten, ohne einen den Hype-Autoren überhaupt zu erwähnen. Nein, ich meine nicht Rainer Knizia. Thomas Hollick ist jetzt mal wieder dran. Und zwar aber jetzt nicht eines der Spiele, die meisten Leute auf dem Schirm haben. Night in the Zoo, was ja auch sehr viele, auch ich glaube schon auf der BerlinCon spielen konnten. Sondern ein Spiel, das ich zusammen mit Daniel auch, nee, Quatsch. Ich revidiere das, aber Carpet Racer, darüber möchte ich sprechen, so rum. Carpet Racer kommt bei Pink Troubadour raus und erinnert mich an, kennt ihr Micro Machines oder also diese Matchbox-Videospiele von damals, wo man zwischen Tischen und Spielzeugen kleine Mini-Autos gefahren ist. Ich glaube auch noch so in der isometrischen Sicht. So hat mich das, also das Spiel daran erinnert. Und es sieht auch tatsächlich ein bisschen so aus und ist eine Kombination aus Deduktions- und Rennspiel, was super wild ist. Und was man da macht, es ist ein Rundparcours mit 5 Autos. Und soweit ich das verstanden habe, spielen auch diese 5 Autos alle mit. Jetzt hat jeder von uns einen kleinen Controller vor sich, also das ist das Playerboard, wo die Autofarbe in diesem Double-Layer-Playerboard innen drin versteckt ist. Wir wissen also nicht, welches Auto gehört eigentlich uns. Und mit Hilfe von Handkarten fahren wir da jetzt dreimal im Kreis. Sobald das erste Auto dreimal durch ist, ist das Spiel vorbei. Und dann hat man noch so verschiedene Token vor sich ausliegen, Boost- und Bremstoken. Und die addiert man oder subtrahiert man dann alle voneinander. Und man deckt dann auf und schaut, welches Auto war man eigentlich und die Farbe, die weiter vorne ist, gewinnt. Jetzt kann man im Laufe des Spiels aber deduzieren, welche Farbe bin ich denn eigentlich, weil ich solche Aktionsfelder da drauf habe. Wenn ich, das ganze Spiel ist so kartengetrieben, da habe ich, soweit ich das gehört habe, man hat mehrere Karten auf der Hand und spielt eine aus. Da sind dann verschiedene Reichweiten drauf, Reichweite 6 zum Beispiel, und das kann ich dann splitten zwischen mindestens 2 Autos, soweit ich das gesehen habe. Zum Beispiel zwischen dem grünen und dem gelben Auto. Also kann ich mir entscheiden, okay, ich gehe mit dem grünen Auto in diesem Rundparcours 5 Felder und mit dem gelben vielleicht 1. Und dann gibt es an manchen Stationen gibt es dann Aktionsfelder. Also ein bisschen Worker Placement Light also auch mit dabei. Und dann kann ich zum Beispiel mir den Controller eines Mitspielers nehmen und mir anschauen, welche Spielerfarbe hat denn der? Kann ich das schon mal bei mir aus meiner inneren Liste dann streichen? Und ja, okay, habe ich halt nur noch 4 weitere Farben. Was könnte ich denn sein? Und dann kann ich irgendwann dann natürlich sagen, ja, ich gehe jetzt volles Risiko und ich pushe jetzt eine Farbe voll nach vorne. Und dann gibt's auch noch so kleine Items, die man dann platzieren kann, ähnlich wie bei Mario Kart. Und ich glaube, das sind jetzt so viele Dinge. Ich denke auch, das wird keine 60 Minuten dauern. Es spielen immer alle 5 Autos mit, also selbst wenn ich nur zu dritt spiele, gibt es dann quasi 2 Bots und auch die können das Spiel gewinnen, wenn alle 3 Spieler dann ja einfach abgrundtief schlecht spielen. Angegeben ist 25 bis 45 Minuten, also vielleicht noch schneller. Ich bin da eigentlich schon sold. Also das ist ein Spiel, das werde ich mir sicherlich vorbestellen. Wird jetzt, glaube ich, auch nicht allzu viel kosten, aber ein Deduktionsrennspiel mit so Micro-Machine-Matchbox-Optik sieht super aus und auch noch so ja Mario Kart-Ding mit rein. Super. Brauche ich.
Ich finde es gerade auch total gut, das ist vollkommen vorbeigegangen. Erstens, dass Thomas Hollick noch schon, also das ist ja da auch schon wieder das dritte Spiel, glaube ich, jetzt dieses Jahr, ne?
Ja.
Auf der Messe. Mir fallen zumindest 2 andere ein. Aber das ist ja vom Thema total witzig und von der Idee.
Ja.
Total. Überhaupt
unverbraucht, ne? Ich glaube auch super zugänglich.
Ja.
Als du gesagt hast,
so wie es aussieht, Regeln eher einfach wahrscheinlich, ne?
Ja, also gesagt hast, Deduktion und Rennspiel, ja, klingt mega witzig.
Das sind irgendwie abgefahrene Kombi. Und ja, dadurch, dass es halt nur 5 verschiedene Autos gibt, ich glaube, das ist noch eine Art von Deduktion, die kann man machen. Das ist so ein Mini-Element mit drin.
Ja, ich habe es auch auf meiner Liste. Ich habe es bei mir als Maybe-Spiel betitelt, gerade weil es halt Deduktion ist. Das ist jetzt nicht so mein Lieblingsgenre, aber auch die Optik, gerade schon die Miniaturen von den Autos, haben mich so ein bisschen angesprochen. Ich bin mal gespannt. Ich würde es auf jeden Fall gerne ausprobieren. Ich bin jetzt nicht direkt rein da in das Spiel. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich vorher einmal ausprobieren muss, bevor ich es mir holen möchte. Aber ich fand halt auch, die Controller allein schon aussahen vom Spielmaterial her, fand ich schon mega geil. Und ja, vielleicht mal ein Deduktionsspiel, was es in meine Sammlung schafft. Aber erstmal schauen.
Ja, aber auch so das Mario Kart-Thema Rennspiel. Du hast ja, glaube ich, auch mindestens einen solcher Titel in deiner Sammlung
Dungeon
selber.
Dungeon Kart. Also das
Dungeon Kart, genauso. Ich kam jetzt nicht direkt auf den Titel. Ich weiß nicht, ob das Dungeon Karts Konkurrenz macht, weil ich glaube, Dungeon Karts ist auch nochmal ein bisschen
komplett
umfangreicher.
Anders, ja.
Aber wenn ich mir das hole, da finden wir bestimmt eine Gelegenheit, eine schnelle Partie Carpet Racer zu spielen. Carpet Racers von Pink Troubadour und Thomas Hollick als Autorin.
Mache ich wieder weiter, würde ich sagen, genau. Ich mache jetzt mit einem nächsten T-Spiel weiter. Nein, Spaß. aber als ich das allererste Mal auf dieses Spiel geguckt habe, habe ich sofort an ein T-Spiel gedacht, nämlich an Tolkien. Und die Rede ist von Ra's A Dance of Love. Das Spiel ist, also Autor, ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich versuchen soll, das alles auszusprechen, ehrlich gesagt. Mihir Shah. Und Design ist von Tara Anand, ne? Also indisch. Indischer Autor, indischer Verlag und so weiter, glaube ich auch. Es ist wirklich so, man hat in der Mitte einen Drehkreis und außenrum sind 6 weitere Kreise und die sind miteinander verzahnt. Und bei Tolkien waren es halt einer in der Mitte und 5 außenrum. Und als ich deswegen das gesehen habe, habe ich sofort an Tolkien gedacht. Es stellte sich dann heraus, dass es spielmechanisch überhaupt nichts mit Tolkien gemeinsam hat. Also man dreht da schon und dann sind die auch verzahnt. So, das heißt, die werden alle gleichzeitig gedreht. Aber bei Tolkien dieser Arbeitermechanismus, dass die Arbeiter dann höhere Aktionen kriegen, wenn sie länger auf dem Rad stehen und so, sowas ist da überhaupt nicht drin. Denn es geht letztlich eigentlich um ein Dice-Drafting. Aber ich greife ein bisschen vor. Also, das Ganze war ein Kickstarter und ist schon relativ lange so bei mir auch auf der, was soll ich sagen, auf dem Radar gewesen. Bei den Jungs vom Dice Tower wurde das mal so total gehypt und da habe ich es dann auch durch Zufall halt das erste Mal gesehen und habe mich dann so ein bisschen schlau gemacht. Und es sprach mich halt an, einerseits durch dieses Spielbrett, andererseits aber, weil es so geil bunt ist. Und das ist nämlich das Kennzeichen von diesem Tanz, also der Ras, das ist ein indischer Tanz, also wirklich echter Tanz, der da gemacht wird und der geht ganz besonders, muss ganz besonders bunt sein und ganz wild und dann haben die noch so, ich habe diese Stäbe, also so Stäbe dabei, wo ich schon wieder irgendwie, Dandia heißen die, glaube ich, Dandia-Sticks, die dann auch eine Rolle spielen und so weiter. Also die haben das schon alles irgendwie so ein bisschen versucht einzubauen in diese Spielmechanik. Und ich glaube, und jetzt erstmal vollkommen positiv denkend, dass sie das geschafft haben, denn ich bin in den Kickstarter eingestiegen, muss ich zugeben. Also ich warte darauf, dass es jetzt irgendwas kommt. Ich hätte nämlich niemals damit gerechnet, dass das nach Deutschland kommt. Und ja, es kommt bei Pegasus. Das konnte ich überhaupt, also da bin ich vom Glauben abgefallen. Das war mich vollkommen, ich dachte, das ist so ein Spiel, vielleicht in 4 Jahren oder so, wenn mal irgendwie, aber dass es wirklich dieses Jahr bei Pegasus erscheint und dann auch auf der Messe scheinbar bei Pegasus verfügbar ist, so glaube ich es zumindest irgendwo gesehen zu haben. Krass. Ja, was macht man? Also es läuft relativ viel parallel ab. Das finde ich auch immer cool. Das heißt, wir versuchen uns alle eine farbliche Karte aus, die wir geheim legen und die wir dann alle gleichzeitig aufdecken. Und die Farbe gibt dann, ich weiß gar nicht, Farbe oder brauche ich nicht, ich glaube, es ist auch Farbe, gibt dann an, aus welchen Bereichen wir draften können. Und dann muss man halt, gibt es so einen Rundenanzeiger, der entweder gegen oder mit den Uhrzeigersinn zeigt. Wenn dann mal 2 die gleiche Farbe haben, dann darf der eine zuerst und dann hat der andere auch ein bisschen weniger Auswahl oder so. Aber das meiste läuft dann mehr oder weniger simultan ab. Und dann löse ich mit dem halt bei mir verschiedene Sachen aus. Und im Endeffekt ist es so, dass ich halt meine Dance-Moves mehr oder weniger, wie soll ich sagen, erweitern will, so habe ich es zumindest verstanden. Es gibt dann auch noch so ein, es gibt auch Love-Matches, die entstehen können. Das heißt, wenn ich so drafte, dass dann Würfel, also aus dem Rad, aus dem ich drafte, daneben die Räder gleiche Farbe oder gleiche Augenzahl zeigen auf den Würfeln, dann kriege ich halt auch wieder Boni und so und darf dann, glaube ich, auf dem Love-Track, so hieß er, glaube ich, weitergehen. Also ich habe die deutsche Anleitung noch nicht gesehen, deswegen muss ich gerade ein bisschen die englischen Begriffe nehmen. Und ich entschuldige mich wie immer für meine perfekte Aussprache. Weiß ich nicht, es klingt mega. Dann wird halt gedraftet, er wird gedraftet, dann wird ein bisschen was gemacht. Das klingt alles so, als wäre das, wenn man drin ist, halt irgendwie Sache von ein paar Minuten. Dann wird gedreht, je nachdem, wie weit, wie viele. Da gab es auch irgendwie, also man kann nicht vorher berechnen, wie weit gedreht wird, sodass ich nicht weiß, was als nächstes auf mich zeigt und wo ich draften kann, weil das nämlich dann wieder dadurch beeinflusst wird, wie viele Leute am Anfang quasi gleiche Farben irgendwie aufdecken bei dieser Kartenauswahl. Das fand ich auch ganz cool. Und dann sind das 9 Züge, also jeweils 3 und danach gibt es immer so eine Mini-Wertung. Klingt so, als wäre das auch wahrscheinlich ganz gut in einer Stunde zu machen. Hat mich voll gecatcht. Also hat mich total gecatcht. Ich habe schon negative Kritiken gelesen, aber ich bin da total positiv. Es spricht mich optisch total an. Es spricht mich eigentlich von dem, was man da macht, an. Es ist wieder so, dass ich doch schätze, dass es nicht so Downtime-anfällig ist, dadurch, dass viel parallel läuft. Und damit hat es mich. Also für mich, ich weiß nicht, es ist in der Liste, habe ich dann gesehen, nicht so weit oben, für mich schon fast so ein bisschen so ein kleiner Geheimtipp vielleicht sogar, sich das mal anzugucken. Vor allem, wenn man es bunt mag. Also wer Aborea mag und Tolkien, findet da vielleicht eine Kombination aus beiden. Ich weiß nicht so genau.
Es ist unfassbar bunt, ja.
Aber wie gesagt, die Tänze sind halt genauso, ne? Also die sollen bunt sein.
Das Bunte ist mir gerade sofort, als ich es mir angeguckt habe auf BGG, sofort positiv aufgefallen. Also wenn das so auf dem Tisch, da würde ich auf jeden Fall mal stehen bleiben und mal gucken, was machen die denn da? Schön bunt. Mir fällt das positiv auf.
Auf jeden Fall. Also ich hatte das auch nicht auf dem Schirm, das Spiel. Aber gerade allein schon diese Anzahl der Räder, die lädt ja dazu ein, sich das genauer anzuschauen. Das Thema ist jetzt auch nicht gewöhnlich. Muss man sagen, die Farbpalette, die lädt so ein bisschen dazu ein, schnell wieder wegzugucken. Also ich möchte das irgendwie nicht lange anschauen, dieses Spielmaterial, weil die Farben irgendwie so ein bisschen blendend sind. Aber doch irgendwie schon interessant, muss ich sagen. Ja, kann man sich, glaube ich, mal anschauen.
Ich habe mir dann YouTube-Videos von den Tänzen angeguckt. Also das sind wirklich genau die Farben, die da dominant sind, auch bei den Tänzen.
Ich kann mir vorstellen, sieht so ein bisschen aus wie so ein Bollywood-Film, ne?
Genau, und das ist eigentlich überhaupt nicht mein Fall, aber da catcht es mich irgendwie.
Das ist tatsächlich jetzt, vorhin wollte ich schon ein bisschen was vorgreifen. Eins der Spiele, die ich mit Daniel auf der Spielwarenmesse nämlich gesehen habe, physisch beim Stand von Arcane Wonders. Und es ist in echt nicht so knallig, dass man unbedingt wegschauen möchte. Es war durchaus ansprechend. Und dafür, dass das Thema jetzt doch sehr speziell ist und du gehst über eine Messe und dir springt irgendwie alles ins Auge, war das tatsächlich ein Spiel, wo wir stehen geblieben sind und so, oh, das ist aber immer interessant und oh, die Räder und was macht denn das? Und da haben wir uns da kurz erklären lassen. Ich habe es dann relativ schnell auch wieder vergessen und hatte es dann auch nicht mehr auf dem Schirm. Jetzt habe ich gesehen, du hattest es auf der Liste und habe mir dann nochmal Videos dazu angeschaut und auch wirklich Dice Tower und viele andere englischsprachigen Raum, die feiern das richtig, dass das Spiel auch nicht allzu lange dauert und durch das simultane Spielen. Und geht es nicht auch sogar bis zu 6 Spieler? Also
ich glaube auch, also einen Solo-Modus gab es, glaube ich, auf jeden Fall nicht, für alle, die das vielleicht interessiert. Aber ich meine, gab es doch, genau, 1-6, da steht's. 1-6. Und ist auch 60 Minuten angegeben, ne? Und da viel simultan ist, glaube ich auch, dass das mit 6 dann in 60 Minuten machbar ist.
Und da dachte ich sofort an Fromage, ne? Mehr solche Spiele, wirklich simultane Spielen, kurze Spielzeit, bisschen grübeln, denken. Ich denke wirklich auch jetzt bei diesen Zahnrädern und Dice Placement, du willst dann auch noch irgendwie diese auf dem Love-Track hochgehen, also möglichst Würfe gleicher Farbe und Augenzahlen matchen, dass das dann auch bei 60 Minuten bleibt. Da war ich dann schon überrascht und bin ich jetzt auch ein bisschen interessiert. Ich würde es zumindest gerne mal auf der Messe spielen, wenn ich die Gelegenheit habe.
Tobi möchte also auch dem Love-Track hochgehen?
Ja.
Mit den Bandia-Sticks?
Es ist auch interessant, wie viele verschiedene Cover das Spiel bereits hatte, obwohl es noch gar nicht wirklich rauskam.
Aber auch das Cover macht mich schon an. Ich weiß nicht. Also, cool. Ja, ich fand's, du wolltest nur sagen, ich fand's ganz witzig, weil du bei der Kampagne dann halt dir diese Dandia-Sticks dazu holen konntest. Also echte Dandia-Sticks, wenn du wolltest. Ja.
Was du nicht gemacht hast.
Das bin ich ein bisschen enttäuscht. Hab ich nicht gemacht.
Aber kann man bestimmt auf der Messe noch erwerben und vielleicht sehen mit den Nilzeller mit rumlaufen.
Ja, ja. Entweder Nils mit solchen Sticks oder auf der Messe sind dann viele Tänzer unterwegs. Das würde mich freuen.
Also das wäre cool, wenn sie das machen, ne? Dass sie da einfach ein paar Leute entsprechend anziehen und durch die Gegend schicken.
Bietet sich an, ne?
Ja, mir ist noch keine gute Überleitung eingefallen, aber von Nils Love Track jetzt zum nächsten Stefan Track. Ich habe ein Spiel mitgebracht, was auch wieder von einem sehr kleinen Verlag ist. Und zwar hat der Verlag letztes Jahr auf der Messe auch für einen ganz guten Hype gesorgt. Und zwar hatte er ein Spiel dabei, wo die Kontingente an jedem Tag schon um kurz nach 10 ausverkauft war. Und zwar hat der Verlag letztes Jahr Jisogi, die Anime Tycoon Studio, rausgebracht. Hat bestimmt der ein oder andere von gehört. Und beim Rodrigo Espa, der Autor, konnte ich letztes Jahr dann den Nachfolgetitel anspielen. Und zwar Elder Tide 1000 Lights. Wird jetzt bald auch ausgeliefert. Bin ich auch in den Kickstarter reingegangen. Soll jetzt, glaube ich, im September kommen. Das heißt, das sollte auch zum Spiel dann verfügbar sein. Worum geht's in Elder Tide? Ja, thematisch bisschen weird. Wir spielen eins von 5 Häusern eines einst mächtigen Seefahrerlandes und dieses ganze Archipel, in dem das Spiel spielt, wurde halt von irgendeinem Supernatural-Sturm eingenommen, zerstört und wir versuchen das jetzt wieder zurückzuerobern. Und das Spiel hat einen ganz interessanten Mechanismus. Ich habe jetzt nicht so viele Beat-Spiele zu Hause, aber das Spiel ist quasi in 2 Phasen aufgeteilt, so die Spielerphase, wo wir unsere Aktion machen und dann kommt am Ende noch so eine Sturmphase, wo sich dieser supermächtige Sturm dann wieder weiter bewegt. Und zu Beginn der Sturmphase bieten wir quasi mit so einem kleinen Rädchen und zwar ist die Währung die Energie unseres Schiffs und je nachdem, wie wir bieten, beeinflusst das einmal die Initiative, in welcher Reihenfolge wir dran sind, was schon mal relativ wichtig ist und halt auch beeinflusst das die Aktion, die wir zur Verfügung haben. Einmal müssen wir mit der Energie unser Schiff bewegen. Wir haben einige Inseln ausliegen. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind. 7, 8 Inseln oder sowas müssten das sein. Mit den Punkten, die wir geboten haben, müssen wir dann einmal unser Schiff bewegen zu einer Insel. Und je nachdem, wie viele Punkte wir dann noch überhaben, können wir eine Aktion auf dieser Insel ausführen. Und zwar mit vielen Punkten ist die Aktion halt mächtiger, mit wenigen Punkten nicht ganz so mächtig. Und müssen dann halt Ressourcen sammeln, können später Leuchttürme bauen, können unsere eigene Insel, unseren eigenen Port weiter ausbauen, können dort Gebäude bauen, können Handel treiben, um Siegpunkte zu bekommen. Die Initiative ist aber auch wichtig, weil je nachdem, was auf den Bewegungsschritten uns im Weg steht, das heißt andere Spieler oder vielleicht dieser Sturm, müssen wir halt mehr Energie verbrauchen. Das heißt, kommen wir auf einer Insel an, wo vielleicht 3 andere Spieler sind, müssen wir zusätzlich zu der Energie, die wir für die Aktion brauchen, für jeden Spieler noch eine zusätzliche Energie verbrauchen. Das heißt, wenn wir vielleicht ein bisschen Pech haben, nicht so gut geplant haben, haben wir im Zweifelsfall nicht genug Energie über, um die gewünschte Aktion zu machen. Genau, das Spiel geht über, ich glaube, 5 Runden. Wir haben letztes Jahr nur 2 Runden angespielt und hat Spaß gemacht, weil ich diese Beatphase am Anfang extrem spannend fand. Ne? Also jeder hat da sein kleines Rädchen, wo alle da am Rumdrehen sind, nach links, nach rechts, keiner weiß, was der andere hat. Du nimmst dir schon irgendeine Aktion, die du unbedingt ausführen möchtest, in den Fokus, möchtest diese Aktion unbedingt machen, möchtest aber auch nicht zu viel Energie verplempern, ne? Weil die Energie, die du bietest, die ist auf jeden Fall verbraucht am Ende des Zuges. Und wenn du zu Beginn des nächsten Zuges keine Energie mehr hast, musst du halt so eine Reset-Aktion machen, die man im besten Fall mal so lange wie möglich hinauszögern möchte. Und das ist eigentlich so das Spannende an dem Spiel. Das andere, was noch hervorzuheben ist, ist so die Optik. Die fand ich auch relativ gelungen. Wer dieses Jisogi kennt, das ist, glaube ich, auch so, ist ja ein brasilianischer Autor, auch in diesem so einem Anime-Stil, glaube ich, so geht das so in die Richtung rein. Comic, Anime, irgendwas ist auf jeden Fall optisch sehr schön gemacht. Alles auch von dem Autor selber gezeichnet, glaube ich zumindest. Auf jeden Fall zeichnet er auch sehr viel. Und die Schiffe, die wir haben, sind auch Acryl-Standys. bin ich jetzt immer mehr ein Freund von, weil zum Miniaturen anmalen komme ich irgendwie nicht und Miniaturen sind nur geiler, wenn die angemalt sind. Graue Miniaturen sind öde. Deswegen befürworte ich schöne Acrylstandys, muss ich sagen. Und ja, da bin ich sehr gespannt drauf, vor allem nochmal eine ganze Partie zu spielen. Interessant ist auch noch dieser Sturm am Ende der Runde. Da wird dann gewürfelt, in welche Himmelsrichtung dieser Sturm sich quasi bewegt. Der zerstört dann immer eine von oder beschädigt eine von diesen Inseln. Das heißt, die Aktion fällt weg. Die muss dann erst wieder repariert werden. Und wenn der Sturm uns trifft, hat das halt auch noch Nachteile für uns. Na, wir können aber im Laufe des Spiels können wir so Leuchttürme sind das, glaube ich. So Schutzleuchttürme können wir auf den Inseln errichten. Das kann man auch kooperativ mit anderen Leuten machen. So ein Leuchtturm besteht immer aus zwei Teilen, einem unteren und einem oberen. Die können halt von unterschiedlichen Spielern gebaut werden und dann ist so eine Insel halt geschützt vor diesem Sturm und kann nicht mehr zerstört werden. Genau, ist auch immer so ein bisschen Kooperatives dabei, weil wenn die Insel zerstört ist, dachte ich ja, kann man die Aktion nicht nutzen. Manche Aktionen möchte man unbedingt ausführen oder muss man vielleicht ausführen und dann geht es natürlich auch bei der Initiative darum, vielleicht packe ich mich mal nicht nach ganz vorne, vielleicht ist ja vor mir einer dran, der die Insel für mich repariert, dann brauche ich die Aktion nicht verschwenden und die Ressource. Kann man auf jeden Fall sehr viel denken in dem Spiel, aber trotzdem war die Downtime relativ gering, muss ich sagen. Es lädt natürlich ein bisschen dazu ein, wenn dein Zug von einem Vorspieler kaputt gemacht wurde, dass du dann neu denken musst, aber man hat eigentlich immer, dadurch, dass man immer an mehrere Inseln angrenzt mit seinem Schiff, immer noch so ein paar Notfallaktionen, die man machen kann, auch wenn das dann in der abgeschwächten Version da ist. Ja, das ist Elder Tide, Thousand Lights. Hat mir letztes Jahr so gut gefallen, dass ich da beschlossen habe, in den Kickstarter reinzugehen, wenn es rauskommt. Jisogi war auch schon ein gutes Spiel. Optisch auf jeden Fall ein Highlight auf dem Tisch. Sieht sehr schön aus und ja, kennt ihr das Spiel? Habt ihr da was von gehört?
Ich meine, von dir schon mal was zugehört zu haben zum Messe-Podcast letztes Jahr. Also zumindest der Titel kommt mir noch bekannt. Ja, ja, siehst du mal. Ich höre dir manchmal auch zu. Auch inhaltlich.
Wenigstens einer.
ich hatte aber nicht so wirklich auf dem Schirm, worum es da in dem Spiel immer noch geht, aber jetzt so vom Spielmaterial. Also das sieht schon sehr ansprechend aus, obwohl mich Jisogi zuvor vom Thema gar nicht interessiert hat, aber jetzt hier von der Optik her und auch, ich glaube, das sind so bakelitartige Steine mit drin, zumindest jetzt hier auf den Bildern. Würde ich auf jeden Fall gerne mal ausprobieren.
Vor allem die von dir eben erwähnten Acrylstandys, die Schiffe, die sehen ja so schön aus.
Die sind echt genial gemacht, auch die unterschiedlichen Designs. Dann hast du da mal einen Wal, dann hast du irgendwie so ein V oder sowas, der da als Schiff
rummodelliert wurde. Die Schnecke ist cool.
Ja, gibt es echt schon coole Teile dabei. Also
so fantasievoll, total schön.
Macht neugierig auf jeden Fall.
Ja, ausprobieren auf jeden Fall. War letztes Jahr nur ein super kleiner Stand. Ich weiß nicht, ob der war letztes Jahr relativ erfolgreich. Der war jeden Tag, wie gesagt, schon kurz nach 10 ausverkauft. Vielleicht haben sie dieses Jahr ein bisschen größere Messefläche. Die haben jetzt auch eine Kooperation mit dem französischen Verlag, um halt dieses Jisogi auf Französisch auszubringen. Und vielleicht hat man da ja Glück, dass der dann ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Weil bis jetzt, also beide Spiele haben mir gefallen. Jisogi thematisch auch nicht meins, aber ich fand es optisch halt super schön. Ne? Und genau wie Elder Tide, das sticht halt auch heraus und Spielmaterial war auch top. Und preislich auch, ich glaube 55 oder 60 Euro kostet das Spiel. Da kann man nicht meckern.
Ja, bei dem Material, wenn das so wirklich dann ist, ist das ein total fairer Preis, würde ich sagen.
Ja.
Ja, und ich glaube, das war jetzt Holzmarke. Das sah bei mir nur so aus wie Bakelit, aber trotzdem wirklich sehr ansprechend.
Das war mein zweites Spiel. Dann gebe ich mal direkt weiter, würde ich sagen.
Ich schließe mal mit ansprechend an. Also das Spiel ist jetzt auf meiner Liste hauptsächlich einfach wegen der Optik, wegen der Designerin. Das ist nämlich von Maxine Metzger designt. Und ich finde ihr Artwork einfach immer so schön. Deshalb ist es mir halt aufgefallen. Ob das jetzt spielerisch was wird, was wirklich mal bei uns einziehen wird, das weiß ich nicht. Anschauen werde ich es mir, hauptsächlich wegen der Optik. Und zwar Sylvans, Duel of the Mistwings, ist ein taktisches Duellspiel mit 8 verschiedenen Mistwings. Das sind doch Fantasiewesen, zum Beispiel, ich glaube, eine Mischung aus einer Katze und einer Eule gab's. Und die haben halt spezielle individuelle Fähigkeiten und können so die gegnerischen Einheiten mit gleicher oder geringerer Stärke schlagen. Und man versucht eben die gegnerischen Mistwings vom Plan zu kriegen oder in den Hort vom Gegner einzudringen, was mich von der Spielmechanik irgendwie sehr an Toy Battle erinnert hat. Von dem, was man tut, ob es wirklich so ist, aber es liest sich so. Mal schauen, das war einfach so ein Spiel, wo ich vom Artwork nicht anders konnte, als es wenigstens mal als interessiert anzuklicken, weil mir persönlich das einfach total gut gefällt.
Sieht auf jeden Fall besonders aus, muss ich sagen, von der Optik her recht minimalistisch, vom Material her, aber ist wahrscheinlich eher so ein, ja, so ein abstraktes Spiel, ne? Musste tatsächlich so ein bisschen an War Chess denken, muss ich sagen. Aber Toy Battle passt auf jeden Fall auch.
Ja, ich habe halt wegen der Beschreibung, dass die alle individuelle Fähigkeiten noch haben und dass man versucht, die mit dem niedrigeren Wert vom Tableau zu kriegen. Beziehungsweise bei Toy Battle überschreibt man sie ja. Aber man versucht halt entweder hier die anderen loszuwerden oder in den Hort zu kommen. Und bei Toy Battle versucht man halt, auf die gegnerische Basis zu kommen oder die Sterne zu sammeln. Aber es klang halt so sehr... kam mir bekannt vor, so beim Lesen. Was ja nichts Schlechtes sein muss.
Ich muss erst mal gucken, was die noch gemacht hat, weil du sagtest ja, dass du mehrere Spiele von der hast, ne? Oder
ich habe noch gar keins von ihr. Ich mag einfach ihren Stil total bei dem anderen Spiel, was sie gemacht hat.
Witchcraft.
Ja.
Und Eos hat die sogar gemacht.
Ja, genau, das hätte ich zu bieten.
Ja. Bei Witchcraft hat es bei mir auch immer nur für, dass ich wirklich das Artwork bewundert habe, dass ich auch total toll finde, wie divers sie diese Hexen da gezeichnet hat und dargestellt hat. Das ist also abseits von diesem, was wir vielen anderen Spielen kennen, normschön, immer der gleiche normschöne Körper dargestellt, sondern sehr vielseitig dargestellt, hat mir total gut gefallen. Es hat aber spielmechanisch einfach nicht gereicht, dass ich es jetzt haben musste zu Hause. Aber ich mag einfach ihren Stil total gerne, deshalb hat mich das wieder sehr angesprochen.
Sieht sehr blau aus auf jeden Fall. Ja. Genauso wie Witchcraft.
Sie macht auch das Logo für die BerlinCon nächstes Jahr. Das ist ja auch jedes Jahr ein anderer Designer und nächstes Jahr macht sie das.
Ich bin gespannt. Mich hat der Toy Battle zum Beispiel nicht so gekriegt und der Vergleich, der lässt mich gerade so ein bisschen überlegen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass mich das Artwork gar nicht so anspricht. Denn ich glaube, mir ist es zu blau.
Ja, das ist auch total Geschmackssache.
Absolut. Und es kann digital auch nochmal anders wirken, als wenn man das physisch bei sich auf dem Tisch hat. Ja. Also vielleicht ein ähnlicher Effekt wie vorhin mit Ra's. Ich würde es mir tatsächlich mal auf der Messe angucken. Ja. Ob das jetzt so als abstraktes Spiel mit schöner Optik so mein Fall ist, weiß ich nicht. Aber es hilft, glaube ich. Also es müssten mehr abstrakte Spiele in diese Richtung gehen, sich da unique Künstler oder Künstlerinnen holen und sagen, okay, und jetzt freie Fahrt, mach einfach irgendwie was. Thema ist beim abstrakten Spiel sowieso dann irgendwie egal. Und dann hebt das tatsächlich so ein Spiel auch nochmal auf eine ganz andere Ebene, ja, und macht es auch noch ansprechender. Also allein das könnte ich mir vorstellen, wenn viele Leute dran vorbeilaufen, dass es die Leute anspricht. Mhm. Ich würde noch was Kleines hinterher schieben. Ich weiß nicht, wie es bei euch schaut. Bei mir ist es wirklich was Kleines. Denn ich wusste gar nicht, dass die Reihe nur noch Buttons and Bugs heißt. Das große Gloomhaven ist zumindest im BGG-Eintrag verloren gegangen von Buttons and Bugs Pubcrawlers. Gloomhaven, zumindest Jaws of a Lion und Buttons and Bugs sind bei mir eingezogen und voll eingeschlagen. Und dann habe ich gesehen, oh, gibt eine Erweiterung. Es ist auch noch eine vollständige Box und die ist wirklich klein. Also ich habe das irgendwann mal beim letzten Cephalofair Crowdfunding mitgebackt und auch noch für einen Freund gleich noch eine Version mitgebackt und die dem dann geschenkt. Ich glaube, das kostet keine 20 Euro. Und ist auch ein bisschen anders vom Spielmechanismus. Gloomhaven, ich glaube, da muss man nicht mehr allzu viel sagen, ist ja auf der BGG-Liste Best Games aber relativ weit oben. Was die Buttons and Bugs-Reihe, muss man jetzt schon sagen, anders macht, ist, es ist ein Solospiel und man kann die Karten wenden und drehen und da, also zumindest wenden und hat dann eine A- und B-Seite und muss da tatsächlich beim Ausspielen seiner Aktionskarten auch darauf achten, kann ich dann in meinen weiteren Zügen mit der Rückseite vielleicht auch noch sehr effektiv spielen. Und ist ein sehr, sehr kleiner Dungeon Crawler. Also ich fluche ja sehr oft über kleine Spiele mit sehr, sehr kleinen Miniaturen oder Würfelchen hier. Da müsste eigentlich auch Gloomhaven bei mir komplett oder die Buttons and Bugs Reihe komplett aus dem Raster fallen. Tut's aber komischerweise nicht. Vielleicht, weil es ein Solo-Spiel ist und weil man es einfach so schnell auf den Tisch kriegt und dann sagt, komm, ein Szenario spiele ich jetzt noch und versuche mich daran. Und es ist echt auch challenging. Bin mal da gespannt. Die Erweiterung Pubcrawlers, wie gesagt, eigene kleine Box. Und dann gibt es tatsächlich auch noch eine Vorgeschichte, Probo, Mini-Erweiterung für Flames of Ashtar, die nehme ich dann wahrscheinlich auch gleich mit. Also sowas Kleines zieht bei mir ganz schnell ein. Und einer der Designer von Buttons and Bugs ist tatsächlich ja auch der Designer von Pubcrawlers, das ist Nicky Valance.
Du brauchst aber das Grundspiel dafür?
Soweit ich das gesehen habe, es sind zwei neue Helden mit dabei. Ich gehe dann davon aus, 17 neue Szenariokarten, also wirklich ein Szenario auf einer Karte und spielst los. Oder ein Dungeon. Ich meine, das haben die thematisch beim Grundspiel nämlich auch ganz schön gemacht. Du bist dann irgendwie da geschrumpft und hast dann große Knöpfe irgendwie im Weg oder Lebensmittel im Weg. Also musst das irgendwie dann mit einbauen. Sieht schön aus, sofern man es eben erkennen kann. Und die Miniaturen sind halt auch super klein. Und so wie ich das gesehen habe, sind zwei neue Mercenaries dabei. Und dann gehe ich davon aus, ohne Gewehr, dass man das direkt auch so standalone spielen kann.
Wäre auf jeden Fall ganz cool, ne? Ja, ich habe das große Gloomhaven habe ich gespielt, dann Jaws of the Lion, Frosthaven habe ich ausgelassen. Aber ich bin jetzt generell kein Solo-Spieler, dafür ist mein Leben nicht traurig genug, aber ich habe auf jeden Fall sehr viel Positives davon gehört. Also ich kenne einige Leute, die es gespielt haben. Ist das wirklich ein reines Solo-Spiel oder kannst du das auch zu zweit spielen?
Ja, du kannst ja jedes kooperative Spiel auch zu zweit spielen, aber es ist eigentlich ein reines Solo-Spiel.
Okay.
Es liegt bei mir immer noch auf dem Pile of Shame.
Mhm, bei mir auch.
Dann ist empfehlenswert, dieses Jahr gar nicht so viele Spiele zu kaufen.
Ja, das ist ein anderes Thema. Sonst haben wir doch nichts mehr über
nicht
Pile
drüber.
Of Shame. Nee, das verdrängen wir einfach.
Ich fühle mich übrigens voll gedisst von Stefan wegen dieses Solo-Kommentars. Ich spiele immer noch gerne. Oh. Auch Solo.
Du siehst gerade auch sehr traurig aus, Nils.
Ja, ich bin auch traurig jetzt.
Dann passt das ja alles. Ich weiß nicht, wo das Problem ist.
Ja, soll ich auch noch ein kleines? Zwar habe ich ein kleines, über das ich gestolpert bin, auf der Brettspiel-News-Seite. Da war nämlich von einer Kampagne die Rede, von einem deutschen Verlag, von einem ganz kleinen deutschen Verlag, nämlich Godot Games, die also wirklich auch noch wenig Spiele haben. Der Designer des Spiels ist Stefan Godot und das Spiel heißt Yokai Forest Duel. Und das war eine Preview auch für Gamefound. Und ich habe mir das angeguckt und das hat mich total gecatcht und zwar aus folgendem Grund und jetzt kommt's. Ich fand Challengers eigentlich immer cool von der Idee. Challengers war so ein Spiel, so dieses Turniermäßige und aber zack, 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 schnell durch und viele Leute und man muss gar nicht so viele Regeln und so. Ich fand das eigentlich von der Idee richtig gut. Aber die Regeln und dann diese Autobettler und dann dieses irgendwie so unfassbar viele Karten, was ja an sich normalerweise ganz schön ist, aber dadurch war es quasi einfach nur noch ein reines Glücksspiel, ob du überhaupt irgendwie dein Deck halbwegs zusammenbauen konntest. Und das hat nicht gezogen. Aber bei mir in der AG wurde das halt immer gerne gespielt. Und dann habe ich geguckt, bei Yokai Forest ist es so, dass das auch so einen Turniermodus hat, und zwar auf zwei verschiedenen Arten. Also du kannst so, jeder muss mal gegen jeden oder du machst halt so ein Eliminationsding und so. Theoretisch brauchst du jetzt das Spiel nicht, ne? Kannst du ja irgendwie bei sonst was zu Duellen spielen, das immer ausdenken. Und es ist halt auch für 2 bis 8 Spieler. Es funktioniert aber ganz anders. Und zwar ist es eigentlich fast schon eher so ein Steinschere-Papier-Prinzip. Denn wir haben Geister, die starten alle mit den gleichen 10 Karten. Also die haben alle das gleiche Grunddeck und 5 davon hat man. Und dann gibt's Karten, die haben, also gibt's so Angriffskarten mit so einer Zwille. Dafür musst du aber einen Stein haben. Das heißt, wenn du keinen Stein mehr hast, kannst du den Angriff nicht spielen. Dann musst du eine Steinkarte zwischenschieben, um deine Zwille wieder aufzuladen oder einen Stein aufzuheben. Ich weiß nicht, wie das so genau gemacht ist. Ja, wie das storymäßig gedacht ist, so ungefähr. Also ich stell's mir vor, ich muss erstmal einen Stein aufheben wieder. So. Und der Gegner kann blocken. Und wenn er aber nichts zum Blocken hat, dann zieht er Karten nach und so. Aber ich habe ja nur diese 10 Karten. Das heißt, irgendwann gibt es auch mal eine Karte, mit der ich die Karten wieder reinmischen kann, damit ich wieder neu ziehen kann und so. Und dann geht das halt so lange, bis einer auf 0 Leben ist. und dann wird eingefroren in dem Moment. In der Mitte liegt noch so eine Münze, die manchmal ein Tiebreaker sein kann. Das heißt, es gibt auch noch eine Karte, mit der ich mir die Münze wiederhole. Und dann wird eingefroren und dann wird das Leben von dem, der platt ist, resettet. Das andere aber nicht. Alles andere bleibt gleich. Also auch das Deck wird nicht neu reingemischt oder so. Und dann spielt man weiter. Und dann ist es halt zwei Siege brauchst du, ne? Also drei Spiele maximal bei einem Duell. Und wenn du ein Duell durch hast, dann ziehst du zwei Karten. Upgrade-Karten. Es gibt auch irgendwie nur bestimmte Anzahlen, du musst jetzt gucken, waren wenig Upgrade-Karten, die halt im Prinzip eine deiner Karten verbessern. Und dann kannst du ein bisschen gucken, welche Karte du austauschen willst quasi und welche du verbessern willst. Und das Witzige ist halt aber auch, du ziehst halt zwei Karten, die eine nimmst du und die du nicht nimmst, die kriegt dein Gegner. Das heißt, der wird auch in irgendeiner Art und Weise verbessert, damit es halt im nächsten Duell wieder fair ist und nicht irgendwelche Leute vorne wegrennen, ne? Und dann ist das richtig, richtig cool. Also es macht eigentlich genau das, was ich mir persönlich von Challengers gewünscht habe. Das heißt, ich kann gucken, also die Karten, die gespielt werden, die werden auch offen hingelegt, sodass ich sehen kann, welche gespielt wurden beim Gegner. Das heißt, ich weiß theoretisch, welche Karten hat er noch, was macht er? Und dann geht halt dieses Dirty Talk-mäßige auch los. Er schießt dich jetzt ab und ah nein, ich block das. Und dann legst du halt einen Block, aber dann hat er gar nicht geschossen und sowas, sondern hebt gerade wieder einen Stein auf. Oder du weißt, okay, er hat keinen Stein im Magazin, er kann also auch gar nicht auf mich schießen. Was wird er dann wohl machen und nutze ich jetzt die Chance? Rechnet er aber damit, dass ich jetzt schieße, also wird er blocken, dann wäre es für mich ja blöd, schießen, also mache ich vielleicht doch was anderes. Und dann gehen halt diese Spielchen los, auch so eine ganz einfache ja, Steinschere-Papier-Variante quasi. Und ich finde das richtig cool. Also mir persönlich macht das Spaß. Ich konnte es leider in meiner AG noch nicht ausprobieren. Aber es ist im Endeffekt genau das, was für mich so bei diesem kleinen, schnellen Turnierspiel eigentlich sein soll. Ne? Also das kann irgendwie auch theoretisch kann sein, dass du mit der ersten Karte den anderen abschießt und dann kommt sofort der zweite hinterher so ungefähr. Ne? Und du guckst halt, wie es weitergeht. Du verbesserst dich auch so ein bisschen. Also es gibt auch eine Aufwertkarte, mit der du dann zum Beispiel, also du hast am Anfang Begrenzer für Leben. Du kannst nicht mehr als einen Lebenspunkt haben am Anfang. Du kannst aber durch diese Upgrade-Karte halt deine Lebenspunkte hochbringen, dass wenn du dann irgendwann mal gestorben bist, auf einem höheren Level wieder anfängst. Das heißt, selbst wenn du das erste Spiel verlierst, aber vielleicht ja irgendwie geplant hast, weiß ich nicht, dir zwischendurch zwei Lebenspunkte gegeben hast oder so, dann fängst du das nächste mit drei Lebenspunkten an, während der andere immer noch auf einem Lebenspunkt ist und so. Und das macht, also ist erschreckend vielseitig, was das angeht für so ein kleines Duellspiel. Für mich also, ich hab's schon hier, ich hab's schon gespielt, nicht dran vorbeilaufen, es steht auf der Liste drauf, die werden irgendwo einen Stand haben, man kann sich das irgendwo mal angucken, Artwork und so muss man sich halt natürlich überlegen, es war aber relativ günstig, dafür waren 8 Geister drin, genug Karten für alle, materialtechnisch vollkommen in Ordnung, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so ein 5-Euro Upgrade gemacht, dann hatte ich gleich Sleeves und irgendwie eine Metallmünze dabei und so weiter, das war es mir halt wert, ich habe auch gleich den Doppelpack genommen, weil ein Kollege von mir es auch haben wollte für seine AG und so, und jetzt freue ich mich drauf, das auszuprobieren. Also wirklich einfach mal angucken, wer so kleine Duellspiele mag, die schnell gehen, die man alleine spielen kann, die man theoretisch dann halt mit 2 Packungen bis zu 16 Leuten spielen kann, Turnier durchspielen kann. Mega. Empfehlung von mir auf jeden Fall. Bald schon gespielt, kann ich das so sagen.
Ja, finde ich echt überraschend, weil ich muss sagen, Godot Games haben mit den letzten Games bei mir irgendwie ziemlich verkackt. Wir haben ja damals angefangen, glaube ich, mit Human Punishment, das Social Deduction Spiel. Das fand ich noch ziemlich gut, obwohl ich kein Social Deduction Fan bin. Dann kam ja danach, glaube ich, Human Punishment The Beginning, dann kam Among Cultists und vorletztes Jahr Foxpaw. Und die haben mich alle komplett enttäuscht, die Spiele. Und da rede ich jetzt nicht über dieses KI-Gate-Ding, was sie da mit Foxpaw hatten. Deswegen jetzt erfreulicher zu hören, dass das nächste Spiel wieder ein richtiger Burner sein soll. Bin halt auch nicht reingegangen, weil ich von den letzten Spielen halt so enttäuscht war, weil die für mich alle nicht rund waren und man hatte auch gemerkt, auf dem Gebrauchtmarkt, die wurden irgendwann verramscht, die Spiele. Ne? Selbst so ein Human Punishment The Beginning, was glaube ich in der Kampagne damals so Richtung 100€ gegangen ist, das hast du nachher nur noch für 20€ oder sowas wegbekommen. Und ihr Fox Border, siehst du jetzt auch schon, die Preise auf dem Gebrauchtmarkt purzeln. Und aber umso besser, wenn das jetzt ein kleines Spiel ist, was anscheinend ja rund sein soll und auch Spaß macht. Ne?
Bin ich echt gespannt. Also man muss halt wissen, was man kriegt. Ne? Wer da jetzt ein kompliziertes Duellspiel erwartet, der ist da falsch. Aber dafür wird es wahrscheinlich, also keine Ahnung, was es dann kosten wird, 20, 25 Euro oder so wahrscheinlich, ne? Aber wer Bock hat auf so ein kleines Duellspiel, was er mit mehreren spielen kann, so Challenger-mäßig halt, der ist da meiner Meinung nach besser aufgehoben als bei Challengers.
Ja, ich dachte, als ich die Kampagne dazu gesehen habe, auch, oh, jetzt bringt man hier auch ein kleines, schnelles Spiel raus, so dieser typische Cool Mini or Not-Effekt. Man hat sich irgendwie mit großen Kampagnen vielleicht ein bisschen verhoben und muss jetzt wieder frisches Geld reinbringen. Da war ich etwas vorsichtig, ob es hier tatsächlich auch der Fall ist. Aber gut zu wissen, dass es ausgeliefert wurde, dass es ein gutes Spiel ist, dass du es so empfehlst. Das Artwork ist, ja.
Ja.
Gewöhnungsbedürftig, ne? Aber da kannst du halt auch Fans von haben. Ich finde es eigentlich cool. Hatte mich da aber tatsächlich in der Kampagne nicht allzu sehr inhaltlich damit beschäftigt gehabt, aber würde es gerne mal ausprobieren.
Ich muss aber die Kampagne mal loben. Die haben super kommuniziert. Die haben so noch Spiele drin gehabt, dass du halt quasi deine Kinder diese Geister anmalen lassen konntest und dann so einen kleinen Wettbewerb noch mit eingebaut und sowas für den coolsten oder die coolsten Geister oder die schönsten Geister oder kreativsten Geister oder irgendwie sowas. Die haben keine Playment mit angeboten, also das war keine Kampagne, wo du irgendwie dazu buchen konntest. Du hast quasi das Einzige, waren wirklich Sleeves und diese Metallmünzen oder halt einfach mehrere Spiele in einem Paket so. Und auch da war, also das war alles passend, fand ich so, dass es auch wirklich gelohnt hat, zwei Spiele auf einmal zu kaufen. Und die haben keine Playmat mit reingegeben. Die gibt es jetzt im Nachhinein scheinbar irgendwie auf der Messe oder so. Also da habe ich irgendwas gesehen, dass da jetzt was kommt. Aber die haben eine Datei mit reingegeben, die du dir kostenlos runterladen konntest und dir dann irgendwo eine Playmat machen konntest, wenn du das wolltest. Und also absolut Zeitplan hat gepasst und sowas. Ja. Ne? Es ist rechtzeitig, also wirklich auch genau gekommen jetzt irgendwie vor anderthalb Wochen oder so war es, glaube ich, da. Und das war genau im Zeitplan. Es ging insgesamt echt erschreckend schnell, fand ich. Also die Kampagne muss ich loben. Und das, was sie da gemacht haben, hat gepasst, meiner Meinung nach.
Ja, hört sich gut an. Also ich kann jetzt noch zwei Sachen bieten. Ich habe was richtig Großes dabei, was vom Komplexitätsgrad groß ist und in der Halbliste relativ weit oben ist. Oder sowas Mittelgroßes, wenn ihr noch was hören wollt. Ich überlasse euch die Wahl.
Hau das Große raus.
Ja, das Große interessiert mich. Ich weiß ja schon, was das ist.
Eieiei. Gut, ja, ich habe als großes Spiel, also habe ich mitgebracht. Ja, wenn ihr lesen könnt, dann wisst ihr das, glaube ich. Ja, ich habe auf jeden Fall Queen Alice mitgebracht. Das ist, glaube ich, in der Hype-Liste im Moment auf Platz 2. Ja, erscheint bei Combo Games. Thematisch geht es halt hier in diesem Alice im Wunderland, Märchenland, gedönst darum, dass Alice irgendwie, glaube ich, durch so einen Spiegel ins Wunderland gekommen ist und jetzt irgendwie die neue Königin werden soll. Ist aber noch nicht klar, ob die irgendwie die rote Königin wird oder die weiße Königin. Und wir sind halt irgendwie so ein Mitarbeiter am Hofstaat und versuchen halt davon zu profitieren, indem wir das so lenken, dass sie die Königin wird, wo wir nachher den großen Vorteil von haben wollen. Genau, ja, das Spielmaterial sieht übelst überladen aus. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon Bilder angeguckt habt. Ich denke, ihr könnt das bestätigen. Wir haben erstmal ein großes Spielbrett, wo wir so ein kleines Schachfeld drauf haben, so ein abgespecktes. Das geht auch einher mit dem Spielmechanismus. Wir haben Karten auf der Hand, wo Schachfiguren drauf sind, in Rot oder in Weiß. Und jede Runde spielen wir halt zwei Karten aus. Wir spielen eine Karte auf den Ablagestapel, dann bekommen wir so einen Abwurfeffekt von der Karte. Und die andere Karte, die wir spielen, die besagt quasi, welche Schachfigur wir bewegen dürfen. Also welche Figur, Figurenart und welche Farbe auch. Und die Figur bewegen wir immer den normalen Schachregeln entsprechend. Das heißt, so ein Pferd läuft immer in dieser L-Form, so ein Läufer läuft diagonal, ein Turm orthogonal, immer so weit wie er kann. Und je nachdem, wo wir dann stehen bleiben, können wir dann eine Aktion machen. Einmal bekommen wir Ressourcen, das gibt immer die Zeile an, wo wir stehen bleiben. Und die Spalte sagt quasi immer, welche Aktionen wir machen dürfen. Die Aktionen sind quasi hier in diese Karten aufgeteilt. Herz, Pik, Karo, Kreuz, ist das, glaube ich. Genau, und dann für jedes dieser Symbole haben wir nochmal so ein einzelnes Tableau, die angeflanschen an dem großen Spielbrett, wo dann nochmal so einige einzelne kleine, ich sag mal, Minispiele drauf sind, über die wir dann ja, verschiedene Sachen voranschreiten lassen können. Es gibt einmal die Alice, die auf dem roten Track vorangeht, dann gibt es die Alice, die auf dem weißen Track vorangeht und am Spielende wird halt geguckt, welche Alice ist vorne und welche, zu welcher Königin wird die Alice quasi gekürt. Und können im Laufe des Spiels können wir neue Karten hinzubekommen. Es gibt quasi die Karten einmal in der Standardausführung und dann gibt es noch à la Wolfgang Petri noch in Bronze, Silber und Gold die Karten, die dann entsprechend immer teurer werden und halt auch mächtiger. Die beeinflussen dann quasi noch die Aktion, die wir machen können damit oder halt diesen Abwurfbonus, wenn wir die Karte abwerfen und eben zusätzlich am Ende des Spiels noch Siegpunkte. Ja, ich habe mir die Regel mal kurz grob überflogen. Ist auf jeden Fall relativ umfangreich. In der Beschreibung auf BGG steht irgendwas von Mid-Heavy-Euro-Game, aber mit einem Rate von 3,89 ist das, glaube ich, schon deutlich im Expertenbereich. Und schon allein, wenn man auf das Spiel drauf guckt, ist es so richtig erschlagend halt. Ne? So ein bisschen wie hier Sweetlands, was ich ja auch schon mal erklärt hatte. Man guckt drauf und kommt erstmal gar nicht klar. Schon allein, weil das Artwork das halt auch noch untermalt, dass es einfach übel zu überladen ist. Ich finde das Thema aber ganz cool und diesen Schachmechanismus, das gibt zwar ein paar andere Spiele, die sowas Ähnliches schon haben, aber ich würde es mir gerne angucken. Ich vermute aber mal, dass das gerade mit diesen noch vier extra Tableaus, die daneben sind, Gesundheit, Dani, irgendwie, glaube ich, zu viel sein wird. Ne? Also ich glaube, es wird auch die Hölle, das Spiel zu erklären, weil du halt so fünf große Schlachtfelder hast, die du abhandeln musst beim Erklären. Das heißt, du bist ja locker eine halbe, dreiviertel Stunde am Erklären. Muss aber zu meiner Schande erzählen, ich habe es vorbestellt. Aber ja, also ich bin auch gespannt, wie das so skaliert von den Spielern. Vielleicht ist es wieder so ein Spiel, was du ganz gut zu zweit in zwei Stunden spielen kannst, aber zu viert wieder dann vier, fünf Stunden dauert. Ich bin gespannt, auf jeden Fall. Ja, ich freue mich so ganz okay drauf. Ist jetzt ein bisschen dumm, wenn man sagt, man hat es vorbestellt. Vielleicht war das auch so eine Kurzschlussreaktion, weil es mich erstmal ganz gut angesprochen hat. Aber habe jetzt die letzten Tage mal die Regeln so ein bisschen durchgelesen und dachte mir so, oh, das ist wieder, ja, sehr überladen auf jeden Fall.
Was hat man sich da angetan, ja.
Ja, genau. Ja, mal gucken. Man kann Spiele ja auch wieder verkaufen. Ist auf jeden Fall schon super gut geratet mit einer 8,5. 277 Ratings, aber spricht ja auch schon ein bisschen dafür. Und ja, ich sehe gerade auch Spielzeit 30 bis 120 Minuten. Das geht eigentlich. Ich bin echt mal gespannt, ob man das in zwei Stunden selbst zu viert hinbekommt. Habt ihr bestimmt auch schon was gehört, ne?
Ja, ich glaube, das Rating wird hochgehen. Also ich habe gerade mal spaßeshalber geguckt. Du darfst mich gleich gerne mal korrigieren, wenn ich vielleicht Blödsinn erzähle. Ich habe nämlich noch nicht in die Regel reingeguckt. Also das Rating von Schach ist bei 3,6. Ja. Und das ist jetzt bei 3,8. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja so, dass es schon so ein bisschen so einen kleinen Schachmechanismus drin hat, auch was das Schlagen angeht. Das heißt, ich möchte ja nicht, dass ich eine Figur so positioniere, dass mein Gegner die eventuell schlagen kann, weil der dann ja eine stärkere Aktion kriegt, oder? War das nicht so, wenn ich mir andere
Figuren rauskriege? Also die Figuren gehören dir allen genau. Spielern. Das heißt jetzt nicht, dass du irgendeine Figur hast, du kannst Figuren schlagen, die nimmst du dann gefangen, die kommen dann irgendwie auf dein Tableau in so ein Gefängnis ein. Die anderen Spieler können die dann aber halt auch wieder irgendwie befreien, da müssen die dann, glaube ich,
irgendwas bezahlen oder sowas. Aber ich kriege einen Bonus dafür, ne? Wenn ich wen anders, also wenn ich irgendeine Figur schlage.
Ich glaube schon, das hat auf jeden Fall, ja, dadurch, dass die dann in dein Gefängnis kommt, kriegst du irgendeinen Bonus. Entweder kannst du auf irgendeiner Leiste, glaube ich, es gibt auch wieder zig Leisten im Spiel, kannst du, glaube ich, auf irgendeiner Leiste wieder hochgehen, die dir am Ende wieder Siegpunkte kriegt, gibt. Genau. Aber ja, also generell sind abgespeckte Schachregeln, also die Figuren bewegen sich nach den Schachregeln, kannst jetzt aber hier keine Special-Züge machen, wie jetzt hier irgendwie noch auch Hade oder sowas, und du kannst auch keinen Schach Matt setzen oder Schach setzen, ja.
Ja, nee, das meine ich auch gar nicht, aber das bedeutet ja schon, dass ich auch darüber nachdenken kann, wenn ich meinen Zug mache, will ich die Figur dahin bewegen, denn es kann ja sein, dass der andere gerade eine Karte hat, mit dem er dann den Bauern so bewegen kann, dass er die rauskickt und dann einen Bonus hat, den er ja eigentlich nicht haben soll, so ungefähr, ne? Und alleine das ist korrekt, ja dann quasi schon so ein Gedankengut, was dann irgendwie nicht gerade unkomplex ist, sage ich mal. Das ist nicht auf Schachniveau, das ist klar. Aber das ist ja kompliziert. Und wenn dann diese vier Minigames doch dazukommen und so, dann kommt mir das irgendwie so vor, als wäre das eigentlich über vier.
Ja, hätte ich, glaube ich, auch gesagt. Also auf jeden Fall kein einfaches, auf jeden Fall Expertenspiel. Nicht, wie es in der Beschreibung steht hier, mit Heavy Euro. Das kannst du, glaube ich, nicht mit jedem spielen. Ja, ist, glaube ich, schon sehr, sehr gehoben. Also ich glaube, diese einzelnen vier Felder für die Aktion, die sind jetzt nicht groß kompliziert, aber du musst sie trotzdem erklären, weil die alle ein bisschen unterschiedlich funktionieren. Die sind thematisch ganz gut eingebunden. Dann hast du da auf dem Eimer irgendwie Humpty Dumpty, hier dieses halb kaputte Ei, was irgendeine Mauer aufbaut. Dann hast du irgendwie einen Baum mit Dideldum und Dideldei. Aber im Endeffekt bewegst du immer nur irgendwelche Marker hin und her und greifst Boni ab. So würde ich das mal ganz einfach runterbrechen. Ja, ich mal gucken. Also ist jetzt auch kein Spiel, wo ich sage, das wird ein Burner, das darf auf jeden Fall bleiben. Das könnte auch ein Schuss in den Ofen gewesen sein. Aber ja, manchmal ist man halt so, ne, Tobi kennt das, da siehst du irgendwas und dann,
ja,
oh, Vorbestellung.
Impulskauf.
Und, ich weiß ja nicht, was für ein Kontingent die haben. Und
ja, ja. Ja, also ich hatte diese Kampagne bei mir auch auf dem Schirm gehabt und bin regelmäßig alle 2 Tage raufgegangen und will ich jetzt und überhaupt. Diese ganzen Minispiele schrecken mich, glaube ich, eher ab, weil das alles das Spiel vielleicht sehr verwässert. Wenn du so einen Kernmechanismus hast mit den Schachfiguren, und dann bin ich da eher noch investiert als mit, oh, hier haben wir noch ein Brett und dann musst du hier die Leiste raufgehen, oder hier haben wir noch ein Brett, da musst du die Leiste runtergehen, und hier haben wir noch ein Brettchen und da musst du eigentlich 2 verschiedene Farben irgendwie super toll sortieren. Also wir haben in diesem Jahrgang, und ich glaube im letzten Jahrgang auch schon, viele Expertenspiele, die eigentlich nur extra Minispiele irgendwie mit reinbringen, wo du dann mit unterschiedlichen Workern irgendwo was besonders machen kannst. Ich glaube, Voynich Puzzle war letztes Jahr auch so in die Richtung Minispiele. Das zieht bei mir dann nicht zwangsläufig ein. Ich kenne jemanden, der es hat, da würde ich es mal mitspielen. Das Artwork ist ganz niedlich und ja, ich lasse mich mal überraschen.
Ja, ich auch. Also den Grundmechanismus finde ich super interessant, aber mich schreckt auch so ein bisschen diese extra Aktionsbretter da noch so ein bisschen ab. Ich vermute, das wird das
genau
zu viele sein. Das Grundding finde ich eigentlich ganz cool, vor allem optisch, sagtest du ja auch, ne? Die Schachfiguren sind Holzmiepel, die sehen ganz cool aus, ne? Und ja, jeder hat ja, habe ich noch gar nicht gewinnt, jeder hat ja auch wieder ein Spielertableau, was auch nicht klein ist, wo du auch wieder noch ganz viele Sachen, Marker drauf hast, Würfel etc., wo du noch ganz viel machen kannst. Das kommt ja auch noch dazu.
Ja, es sieht schon nach sehr, sehr viel aus, hört sich auch noch sehr, sehr viel an, was ja aber erstmal noch gar nichts über die Qualität aussagt. Ist auf jeden Fall super interessant.
Also ich habe es beobachtet und habe es da nicht gebackt, weil ich genau das dachte, dass es vielleicht doch zu viel ist. Also es hat mich total angemacht. Ich weiß, dass das Thema meiner Frau richtig gut gefallen würde. Ich fand diesen Mechanismus für mich echt einzigartig. Also ich kannte kein anderes Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich das die Schachregeln mit eingebaut wurden. Aber wenn man sich dann die Tische anguckt, wenn das da aufgebaut ist irgendwie, wie das nach links und rechts, also ich sehe hier gerade ein Bild, in alle Richtungen weg und es ist nicht mal ein Spielertableau zu sehen.
ja.
Dann ist das halt auch wieder ewig aufgebaut und ewig abgebaut und wirklich so. Und dann habe ich wieder, also das ist überhaupt nicht böse gemeint, ne? Diese Spiele haben ihre Daseinsberechtigung, aber ich komme schon nicht dazu, meine nächste Partie Civolution zu spielen, so ungefähr, und würde doch so gerne wieder. Und dann ist es wieder so, dass es eigentlich dafür fast so schade ist, und deswegen habe ich mich dann damals dazu entschieden, da nicht mit einzusteigen. Aber es war knapp. Also angucken werde ich es mir auf jeden Fall. Bin richtig neugierig.
Und dafür sind wir es ja auch gut, ne, zum Anspielen. Und ich hoffe, man kann es anspielen, dass es nicht nur gepitcht wird, und dann merkst du ja direkt auch schon, ist das was für dich oder nicht. Und aber wenn das so gehypt ist, dann werden die es ja zumindest in den ersten Tagen auch noch verfügbar haben. Gehe ich mal von aus.
Das Witzige war, dass ich gar nicht das Gefühl hatte, dass es so gehypt war. Also die Kampagne war ja jetzt, die war gut, ne, glaube ich, aber das war jetzt ja nicht so eine Millionenkampagne oder so.
Das stimmt. Ich war auch überrascht, dass das jetzt so hoch in der Hotness-Liste da ist. Wie gesagt, im Moment glaube ich noch Platz 2. Hat mich jetzt auch gewundert, gerade weil es auch so ein extrem komplexes Spiel ist, ne? Das ist ja eigentlich.
Ist jetzt aber auch nicht so unverschämt überproduziert gewesen, dass du da mit jedem Pledge 200-300 Euro ausgibst, wie bei Lands of Evershade oder so. Also von dem her, wenn du jetzt 4.000, 5.000 Bäcker hast, ich kenne jetzt nicht die genauen Zahlen, aber du kommst dann so am Schluss bei 100 Euro für einen Deluxe-Pledge raus, dann ist es, glaube ich, genauso in der Größenordnung. Und ja, müssen wir mal gucken, ob das eins der Spiele ist, die auf der Liste jetzt eben durch die vielen Bäcker so hoch gevotet werden, aber am Schluss kennen die es alle noch nicht und haben es noch nicht gespielt und versuchen das dann nur so künstlich zu pushen. Mal gucken. Ja. Dani, hast du noch so ein kleines Zückerli für uns?
Ja, ich habe noch was ganz Kleines zum Schluss. Und zwar kommt von Take Time die Erweiterung Illusionen raus. worauf ich mich sehr freue. Ich denke, vielen sagt Take Time was. Wir haben ein kooperatives Spiel, wo wir gemeinsam versuchen, in einer bestimmten Abfolge Zahlenkarten an eine Uhr zu legen. Und da gibt es dann Bedingungen, dass sie aufsteigend sein müssen, dass sie in bestimmten Bereichen nicht über einen gewissen Wert sein dürfen und nur ganz gering die Möglichkeit, meine Karte offen zu spielen, um sich da so ein bisschen zu orientieren. Und so versucht man halt Uhr für Uhr mit steigenden Regeln und mit steigendem Schwierigkeitsgrad, ja, sich da durchzuspielen. Und dazu kommt jetzt halt eine Erweiterung, die ein neues Kapitel mit 4 neuen Uhren bringt, was man einfach jederzeit dazwischen schieben und spielen kann oder halt am Schluss. Man schaltet nämlich dann damit ein Zeitsprungplättchen frei und kann damit alle Uhren in einem noch höheren Schwierigkeitsgrad spielen. Also wenn man Take Time schon sehr viel gespielt hat und ja so langsam dem müde von dem müde geworden ist und die Schwierigkeitsgrade da schon locker geschafft hat, kommt jetzt nochmal neuer dazu. Das macht dann, finde ich, das Schöne daran, dass A, was Neues dazukommt und B, das Alte nochmal interessant wird durch was Neues, was dazukommt. Also dass man nicht einfach nur, ich spiele jetzt die 4 neuen Uhren und das Interesse wieder vorbei, sondern dass man auch einen Anreiz bekommt, die Alten nochmal neu zu spielen, weil man einfach nochmal den höheren Schwierigkeitsgrad bekommt.
Ja, ich muss sagen, mit Take Time war ich anfangs ein bisschen auf Kriegsfuß und dann habe ich mich da wirklich zwingen müssen, mich nochmal ranzusetzen und dann war ich irgendwie im Sog drin. Und dann haben wir das zugegebenermaßen auch nur zu zweit gespielt, was sicherlich nicht die Idealbesetzung für Take Time ist, aber ich kann verstehen, dass man da eine Uhr nach der anderen einfach so runterspielt und dann kommen jetzt noch eine Runde, weil einfach die Partien so kurz sind. Das ist bei mir tatsächlich noch in der Sammlung und wird tatsächlich auch demnächst wieder gespielt. Aber ja, so, ich weiß nicht, ob für mich jetzt persönlich die Erweiterung was da ist, aber ich kann verstehen, dass viele, die das einfach so runterbingen und eine Runde und wenn du da mehr brauchst und vor allem die alten Uhren und die Kombinationen an Beschränkungen der alten Uhren nochmal auf ein höheres Level heben möchtest, dass das sicherlich auch seine Fans finden wird. Mindestens eine haben wir jetzt hier gerade in der Runde.
Ja, wir sind tatsächlich auch noch nicht durch, aber es gefällt uns sehr, sehr gut. Meine Mama hat das damals angestoßen und war super begeistert davon. Die liebt kooperative Spiele sehr und so dieses verdeckt und nicht miteinander sprechen dürfen und dann dieses, ja, wir haben es geschafft, das gefällt ihr halt total gut. Und wir werden das durchspielen und wir werden jetzt auch die Erweiterung haben, obwohl wir noch nicht an dem Punkt sind, da bin ich mir ziemlich sicher, da sorgt die Mama schon für.
Ja, das klassische Problem mit den Erweiterungen, gerade wenn die jetzt auch nicht so viel kosten, ja, die kann man mal mitnehmen. Gut, ich denke, damit sind wir an einem guten Ende. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch einfach mal über die Neuheiten zu schnacken. Ich bin mal gespannt, wie viel jetzt von den Titeln, die wir heute gebracht haben, und dabei sind es ja nur 12 Stück gewesen, am Schluss dann auch wirklich ankommen und viel gespielt werden bei uns oder bei den Spielern da draußen. An alle da draußen, die uns bis hierhin zugehört haben, vielen lieben Dank dafür. Lasst uns gerne mal einen Kommentar da, wie ihr das findet, ob wir auch weiterhin über solche Titel sprechen werden. Wir werden es definitiv tun, da habt ihr keine Wahl. aber wir suchen uns demnächst auch noch weitere Titel raus. Ja.
Und einen besseren Gast als Stefan.
Ach nein.
Hat mich auch gefreut, dass ich die Qualität des Podcasts mal wieder anheben konnte. Eine Ursache.
Es war super, dass du so spontan auch die Zeit gefunden hast, bei uns mit zu podcasten. Wir haben intern so ein bisschen die Termine verschoben, dass wir auch genügend Folgen theoretisch einplanen können, pünktlich bis zur Spiel. Ja, vielleicht hört sich das der eine oder andere auch als Vorbereitung zur Messe an. Das würde uns freuen, wenn er uns das auch als kleinen Kommentar dann da lasst, dass es nicht ganz umsonst ist und der Nils nicht immer sein trauriges Gesicht bei uns in die Kamera halten muss, wenn niemand Thessaloniki irgendwie mitfeiert. Ja, mal schauen, was du dann darüber sagen wirst. Ja, also es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Schöne, auch diverse Runde. Und dann sage ich soweit tschüss, bis bald, bis zur nächsten Folge. Bleibt verspielt.
Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Vielen Dank, dass du unseren Podcast gehört hast. Hinterlasse doch bitte eine positive Bewertung oder einen kleinen Kommentar. Auf unserer Homepage www.brettspiel-news.de findest du aktuelle News rund ums Thema Brettspiel. Du kannst uns ebenfalls auf Instagram oder Facebook folgen. Und wenn du mit uns plaudern möchtest, dann melde dich auf unserem Discord-Server oder schreibe uns eine E-Mail an podcast@brettspiel-news.de.
Traurig, dass euch nichts Besseres einfällt, als mich einzuladen, muss ich ja mal sagen.
Du warst doch der Erste, der hier gesagt hat, oder?
Ja.
Und folgende Folge ist ab 18 Jahren freigegeben.
Es hat nicht lange gedauert.
Sehr schön.
Naja, okay, die Outtakes sind gerettet.